Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch,
Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich.
Stammtischphase,
denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Yannick, warum zur Hölle bist du bereit, mitten in deinem Urlaub einen Podcast mit mir aufzunehmen?
Ja, das weiß ich auch nicht, Nico. Das ist Liebe zum Job, Liebe zur Sache,
Liebe
Aufopferung.
Liebe zu mir?
Liebe zu unseren Gästen.
Ja, schade, nicht mal das. Nicht mal dann kriege ich das. Die Fishing for kleine Herzchen in diesem Podcast wird etwas sein, was ich die nächsten Folgen und die nächsten Jahre hoffentlich mit dir gemeinsam hier weiter versuchen werde, bis ich mal was Nettes von dir höre. Bis dahin müssen wir uns Gäste einladen, die nette Sachen sagen, gute Sachen sagen, vor allen Dingen auch spannende Sachen sagen, die vor allen Dingen Passion hoffentlich für das haben, was sie da tun.
Ich glaube, das haben sie.
Ja, den einen davon habe ich getroffen, das kann man schon erzählen, und habe lange mit ihm gesprochen. Und ich sag's mal so, ich werde selten nach Hause eingeladen, und das war deshalb auch etwas Besonderes. Und das habe ich auch sehr, sehr geschätzt und hatte sehr viel Freude daran, weil auch diese vielen Kleinigkeiten mir das Bild, das ich seit vielen, vielen Jahren habe, noch komplementiert haben.
Und seitdem bin ich krank.
Seitdem ist er krank.
Das war eine super Idee. Ja, nee, es hat mich auch, ist ja selbstverständlich, bei guten Freunden, die lässt man natürlich auch in die heiligen Hallen.
Oh.
Von daher.
So, jetzt hast du es schon gehört. Nico war gestern bei Morlock Dilemma zu Hause. Es wurde gequatscht, es wurde gedreht. Am 10.11. steht ein neues Album an, am Grund. Und das war Grund genug für ein Interview. Deswegen war Nico zu Besuch. Und heute gibt es den Doppelpack nochmal bei uns im Stammtisch. Herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Hallihallo.
Ihr habt noch einen anderen Gast.
Ja, wir haben noch einen anderen Gast, die Leipziger Connection hier sozusagen, zwei Generationen Leipzig-Rap. Unser zweiter Gast, Hexa, ist heute hier am Start. Bei dem kommt morgen mit Sneak Diss eine neue Single raus, die zu einer EP gehört, die im Dezember rauskommt. Plus es gibt Ende des Jahres noch mit Sam Zilla eine erste eigene Tour. Also auch genug Themen, die hier bequatscht werden können. Herzlich willkommen.
Moin, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und ja, Mann, schön den Osten hier zu repräsentieren.
Sehr stark. Ich mag's, wie du dich gestreckt hast, als es darum ging, dass du jetzt mit reingehst. Du bist quasi vorbereitet darauf, hier richtig.
Ach ja, nee, ich mag das immer. Ich muss mich ready machen. Na klar. Ja,
siehst du, ready machen. Ready machen ist aber auch etwas, was so ein bisschen zeigt, dass wenn man Bock auf die Sachen hat, dass man bereit ist, dafür auch Dinge zu investieren und sich darauf vorzubereiten und es trotzdem irgendwie vielleicht auch noch aus Liebe machen sollte.
Genau so, genau. Das ist irgendwie immer da, wo ich mich auch gerade ein bisschen mit beschäftige, viel tatsächlich, diese Waage da zu halten, weil irgendwann verdienst du damit Geld, ne? Und das ist schwierig, Kunst und Geld zu verbinden. Aber ja, genau, das ist die Waage.
Ja, und so. Der André in der Gruppe macht das quasi, der hat das ja quasi perfektioniert irgendwie auf seine Art und Weise. Aber ob das alles so funktioniert oder was das bedeutet, das wollte Yannick mit der Redaktion wissen.
Yes, da sprechen wir diese Folge. Wir haben jetzt schon ein bisschen vorgegriffen. Es geht ums Musikmachen heute. Musik wird heute anders konsumiert als früher und Musik wird heute auch anders gemacht als früher. Ganz passend dazu ein Hexa-Release mit dem Namen Single Grind. Und über all das, diese eben angesprochene Passion, das neue Album von Morlock, all das, was jetzt in den Startlöchern steht, wollen wir diese Folge mal ein bisschen besprechen. Und stellen uns die Frage, wann wird Rap zur Dienstleistung beziehungsweise zur Fließbandarbeit?
Und da du ja kurz davor bist, Hexa, müssen wir das einfach dich mal fragen. Morlock, ich überlege gerade, wie ich dich jetzt die ganze Zeit anspreche. Herr Dilemma, ist es ein Dilemma, wenn man damit sein Geld verdienen will?
Das ist schwierig zu sagen. Also mittlerweile mache ich das ja so lange, dass ich würde länger drüber nachdenken, bis mir Alternativen einfallen, die ich jetzt naheliegend sehe, dass ich da drin mein Geld verdiene. Von daher echt schwierig zu sagen. Also es ist halt tatsächlich alles so in Fleisch und Blut übergegangen. Das gehört einfach dazu. Und irgendwie mein Bekanntenkreis besteht ja auch zum Großteil aus selbstständigen oder selbstständigen Künstlern, so dass die Themen, ja, irgendwie, nee. Also so, es wäre jetzt was anderes, wenn wir alle, würde der Markt komplett einbrechen und man müsste sich da was anderes überlegen. Aber es ist halt der Deal, so, weißt du? Also, wie wir gestern ja auch schon in einem großartigen Interview besprochen haben, man muss sich natürlich hier und da mal auf die Marktlage oder auf Umstellungen einstellen, aber ansonsten, ich habe es bis jetzt noch nie bereut.
Trotzdem habe ich aber so ein bisschen Sorge, dass manchmal die Pflicht nach Terminen oder nach Umsatz vielleicht das Ganze zur Arbeit und nicht zur Kunst machen. Und wie beschützt man das?
Also ja, genau. Ich, bitte. Oder bist du? Genau, weil ich glaube, was Morlock auch meint, ist ja dieses, also oder was ich finde, ist halt nicht dieses Hobby zum Beruf zu machen. Das ist ja nicht nur bei der Musik, sondern bei allem irgendwie so, diese Entscheidung zu treffen, dass du halt damit dein Geld verdienst und von Geld bist du ja eigentlich abhängig, von Kunst ja nicht unbedingt. Und das ist natürlich ein gewagter Schritt. Also ich habe zum Beispiel auch viele Freunde, die machen auch Rap und haben auch teilweise meine Schritte da kritisiert, irgendwie das ein bisschen weiter nach vorne zu gehen. Relativ viel in Leipzig gibt's das auch immer wieder. Weil die halt sagen, Alter, wie willst du denn überhaupt noch pure, hundertprozentige Kunst bringen, wenn da irgendwie Geld eine Rolle spielt oder irgendwie deine Miete davon bezahlt werden muss. Und das ist aber irgendwie das, womit man sich, glaube ich, als Künstler, wenn man damit Geld verdient, sowieso sein ganzes Leben mit beschäftigt und da immer irgendwie reflektieren muss, weil ja, einfach das wichtig ist, damit du da immer eine Übersicht behältst irgendwie. Also finde ich finde es halt auch schwierig, weil ich fand es halt voll nett von euch. Ich habe mich ja hier in das Thema eingeladen und habe eigentlich das voll positiv gesagt, dass ich ja diesen Single-Grind mache, aber auch nicht sowieso dieses typische Single-Ding mache. Aber ich finde, ich habe es schon relativ ausgereizt. Ich habe einen Single-Grind gemacht, wo ich 30 Singles rausgehauen habe, keine Album, also nichts Zusammenhängendes, auch relativ kurze Tracks, das alle zwei Wochen. Und das war schon sehr gewagt und da kann man schon... Weiß nicht, man kann mir schon einen Vorwurf machen, dass man das irgendwie aus dem Algorithmus gemacht hat. Ich habe es natürlich nicht deswegen gemacht, aber es könnte vielleicht erstmal so wirken, auf jeden Fall.
Ja, und der andere macht ein Album und bringt es auch auf Vinyl raus. So.
Aber das ist
genau,
auch
genau, das ist eigentlich voll Gegenteil, ne?
Aber es ist auch nicht unbedingt jetzt, also ich würde jetzt nicht sagen, dass da mein Weg der Königsweg ist. Also ich meine, das Single-Ding, das, ich, ab und zu denke ich mir auch, das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Einfach statt, dass man so komplette Albenstrukturen im Kopf hat und dann sich da so durchquält, sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, dass man sagt, ey, ich mache halt alle paar Wochen, vielleicht jetzt nicht jede Woche, aber irgendwie alle paar Woche oder einmal im Monat kommt halt irgendwie eine neue Single raus und irgendwann ergibt sich daraus ein Album. Das, also ich finde das jetzt keine Sache, keine Frage der Generation. Ich habe darüber auch schon nachgedacht. Ich krieg's dann bloß irgendwann nicht hin. Also ich fange dann halt irgendwann an, vielleicht auch aus der Routine, so in so Alben-Kategorien zu denken. Aber genau, ich weiß auch, dass man lange, also man kann sich eigentlich heutzutage nicht mehr den Luxus erlauben, irgendwie 5 Jahre zu brauchen für ein Album. Das ist mir auch klar.
Genau, und das war nämlich auch mein Punkt, weil, also ich glaube, für viele wirkt so, dass die neue Generation das halt auch nur wegen Algorithmen macht, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen der Musikgeschmack, also was Morlock auch gemacht hat, bei mir ist es nämlich eben nicht so, wie es vielleicht aussieht, erstmal entstanden wegen Algorithmus, grinden alle Jahr, 2 Wochen irgendwie Output haben, sondern ich habe das halt gefeiert, viele Songs zu machen, die unterschiedlich sind und mir hat das teilweise irgendwie, ist das schwer gefallen, die alle in Verbindung zu bringen, daraus ein Album zu machen, das ist halt nochmal was ganz anderes zu schreiben, das heißt, es ist vielleicht auch ein Generation-Ding, weil wir als junge, neue Künstler hören sowieso immer Songs viel kürzer, die Songs werden ja sowieso an sich kürzer, das Konsumverhalten ist ja sowieso viel schneller durch Social Media und für mich hat sich das dann irgendwie auch rein musikalisch einfach richtig angefühlt und hat irgendwie auch Spaß gemacht, also es war gar nicht nur dieser Aspekt des Algorithmus oder dass es gerade gut funktioniert, es kam nur irgendwie dazu, ne, irgendwie, aber es ist voll spannend, wie man da rangeht. Also ich beschäftige mich halt sehr viel gerade damit, einfach auch von einer Gewissensfrage her. Gerade in Leipzig kommst du auch viel damit in Kontakt mit Leuten, weil gerade Leipzig ist da nochmal überkritisch, finde ich, was aber auch gut ist in gewissen Formen.
Nörgel-Ossis.
Ja, genau, die Ossis halt, so ist das. Aber ist ja richtig, ist richtig.
Das ist total spannend. Aber Deutschrap als Ware ist ja schon etwas, was über die Jahre immer, also das Produkt ist immer weiter in den Vordergrund gerückt. Und je nach Generation ist der Einstiegspunkt auf das, was da der Kosmos ist, in dem mich bewegt, ja vielleicht auch ein anderer Blickwinkel darauf. Deswegen finde ich total spannend, in Single zu denken, weil dann vielleicht der Markt das auch so ein kleines bisschen schon vorspielt, die Klarinette. Trotzdem, du es aber aus einem anderen Impuls heraus machst. Andersrum, Morlock, dann natürlich auch, du ja am Ende in dein Produkt denken musst, wenn du 360 Grad dich um alles kümmerst, was du da machst.
Aber das, also mir, was mir jetzt dazu einfällt, ist, ich glaube, das war immer schon so. Also der Grund, warum Alben irgendwie mal 40 Minuten gingen oder 60 oder 90, das hatte immer auch was mit dem Format zu tun. Das heißt, es kommen irgendwie neue technische Möglichkeiten, die ja erstmal mit der reinen Musikmache nichts zu tun haben, aber die Künstler reagieren drauf, indem die sagen, ey, ich pack dann halt auf eine CD halt 80 Minuten drauf, weil die passt halt drauf. Also so rum könnte man die Frage ja auch beantworten, dass man sagt, es war doch immer schon irgendwie eine Antwort auf technischen Umstände und jetzt hat man halt die Möglichkeiten, eher in Playlisten zu denken und es ist halt, also ich finde es eigentlich, wie gesagt, ich habe es eben schon angedeutet, ich finde es eigentlich eine befreiendere Art zu arbeiten, aber wie gesagt, bei mir ist es halt so ein bisschen eingeschliffen, dass ich dann irgendwann immer wieder auf so einem, dass ich dann nach einem Intro gucke oder dass ich dann so einen roten Faden spinne und dann merke ich schon, okay, das, vielleicht fällt es mir auch schwer, so Hit-Singles zu schreiben, keine Ahnung, aber ich glaube, es ist immer eine Art von Reaktion auf die Umstände und hat weniger was damit zu tun, dass die Künstler jetzt sagen, ich limitiere mich da jetzt. War das plausibel? Ja. Ich bin mir selbst gar nicht sicher.
Aber wie kann man denn heute entgegen den Regeln des Marktes Musik machen und trotzdem davon leben? Also wie funktioniert das?
Also unsere Prämisse ist da immer, versuchen so wenig wie möglich an der Mucke an sich zu ändern, also nichts daran anzupassen an den Markt und an Trends, aber alles drumherum. Also das so machen wir es zum Beispiel beim Label, also bereit sein, ich bin bereit für TikTok, für Social Media, für Instagram, ich bin bereit, diese ganzen Posts zu machen, ich bin bereit, auch mal Livestreams auszuprobieren, bereit, Musikvideos zu machen, wo ich auch gucke, welche Musikvideos sind gerade irgendwie stilistisch angesagt, um eben so gut wie nichts an der Mucke, also an dem Kern, was ja eigentlich original bleiben soll, zu verändern. Und ich glaube, wenn man das macht, kann es funktionieren. Ist natürlich, ich verstehe auch, manche Leute zum Beispiel sagen auch, nee, ich lasse meine Mucke genauso wie ist, noch alles drumherum, soll unangepasst sein und soll sich gar nicht irgendwie am Markt orientieren. Aber so handle ich es zum Beispiel irgendwie, ne? Also genau, dadurch, dass ich alles andere versuche, ein bisschen anzupassen an den Trend, dass ich die Mucke eben so lassen kann, wie ich es am besten finde, sozusagen.
Ja. Das klingt plausibel. Ich weiß gar nicht, also bei mir gibt es jetzt zum Beispiel gar nicht so eine Kategorie, dass ich denke, ich muss mich jetzt irgendwie bewusst gegen den Markt stellen oder bewusst gegen irgendwie Trends oder auch nicht dafür, sondern man hat ja so seine eigenen Parameter, die für einen wichtig sind. Ich würde zum Beispiel jetzt auch nicht sagen, dass die Mucke, die ich mache, irgendwie from the good old days sind, oder ich finde es auch nicht so prickelnd, dass man das als oldschool etikettiert, weil ich mir immer so denke, ey, das Ding ist so, zumindest meine Schreibe ist so, so hätte niemand geschrieben vor 20 Jahren, so bei aller Bescheidenheit. Und ich versuche schon so eine, was soll ich sagen, nicht am Puls der Zeit, aber vielleicht so, dass man quasi auf dieser Competition-Ebene halt trotzdem irgendwie noch Messlatten aufbaut, so, ne? Also das hat dann wieder weniger mit dem Markt zu tun oder irgendwie, was ist gerade angesagt, aber ist ja schon irgendwie eine Auseinandersetzung mit, ich will noch einen Schritt weitergehen oder keine Ahnung, wenn man jetzt, wenn es darum geht, so das Rhyme-Game irgendwie abzusteppen, wow, wahnsinnig viele Anglizismen. Das ist dann eher so mein Fokus, weißt du? Also so, dann mache ich mir, wir hatten ja auch im Interview das Gespräch mit TikTok, so ich schaue dann, wie kann ich das vielleicht irgendwie durch meine Augen betrachten oder wie kann ich das umsetzen, dass es irgendwie zu mir passt. Aber ich schließe mich da jetzt nicht aus und ich glaube, das ist bei Hexer genauso.
Aber hast du denn, wenn du jetzt so von deinem Rhyme-Game sprichst, also hast du das Gefühl, dass sowas heute überhaupt noch richtig viel wertgeschätzt wird? So,
das ist dann ja die Frage, ob das vielleicht dann antizyklisch ist, aber dann bin ich halt, sitze ich da halt einsam auf meinem Berg und
dieses Rhyme-Game ist lustig, das nur unter Rappern, also das ist, fällt mir auch auf, also ich habe ja auch, also ich achte relativ viel auf Technik und ich merke halt, also ich krieg von allen Rappern halt immer sehr viel Respekt, aber eigentlich die Masse, die interessiert das eigentlich nicht mehr, aber das finde ich voll geil, die Rapper unter sich ist ja auch wichtig mit Competition und das reicht mir eigentlich auch schon, wenn man das unter sich macht, Hauptsache ein paar wissen, was man da irgendwie macht und checkt, ne? Das reicht schon.
Und es ist auch nicht gesagt, dass sowas nicht irgendwie auch in den öffentlichen Fokus rücken kann. Also kann man jetzt dazu stehen, wie man will, aber Kollega, als der quasi vor Jahren dann so seinen Riesenhype hatte, sag ich mal, hat man ja überall irgendwie Leute gesehen, die angefangen haben, hier so Teekesselchen zu sammeln und um die Ecke Bedeutungen und Reime und so. Also ich glaube, das kann schon irgendwie so eine Szene beeinflussen, wenn ist jetzt natürlich die Frage, ob das dann halt wirklich die größere Kohle macht, aber so, wenn wir jetzt mal so in dieser Hip-Hop-Szene bleiben, so, ich glaube, das ist auch da viel Zeitgeist und wenn gerade halt angesagt ist, vielleicht kommt, wie gesagt, vielleicht kommt das ja wieder mit, dass die Silben gezählt werden so und dann werden meine Platten alle nochmal richtig heiß gehandelt. Mehr noch als jetzt.
Diese Kollega-King-Phase ist auch das, was mich richtig geprägt hat, ne? Um darüber kurz, also 2014, das war so das Jahr, wo ich richtig, krass, da war ich bin ja 2000 geboren, mit 14 relativ jung, ja. Genau, und da war halt Kollega, es hat also schon eine ganze Generation geprägt und damals hat das auch wirklich jeder gehört und auch jeder ist da auf diese Reihen-Patterns abgegangen. Es war halt diese Battle-Rap-Phase irgendwie, wo es ja auch viele Online-Battle-Rap-Turniere gab und da war schon viel Interesse da, auch bei der Jugend, ja.
2000 geboren, ich bin gerade, da habe ich schon wieder aufgehört zu kiffen.
Ja.
Danke, Nico. Weißt schon wieder fühle ich mich alt.
Ja. Hey, weißt du, was ich gerade? Also Retalk, ich habe ja, also wisst ihr ja nicht, ne? Aber ich habe, also das ist ja logisch. Janik und ich, wir arbeiten dieses Format ja die ganze Zeit, während wir hier auch sprechen und sind im Austausch. Und ich schreibe original in dieser Sekunde gerade 2000 Decker. Weißt du eigentlich, wie alt ich bin? So, du sagst gerade genau das Gleiche. Und es ist so schön, aber dass von der Generation, wir reden hier wirklich von zwei Generationen, trotzdem hier Mindset beieinander ist. Machart und so ein bisschen vielleicht auch der Anspruch an das, was man macht, aber relativ gleich. Jetzt ja, sind voll. Wir.
Ja. Du, nee, sag du erst mal, sorry.
Rede
du erst mal.
Ja, nee, ich formuliere ich die Frage dazu. Wenn man diesen Scheiß so macht, ne, dann habt ihr ja beide wahnsinnig viel Liebe. Also bei dir, du hast es eben beschrieben, sind es vielleicht Rap-Skills. Du wirst auch eine andere Art von Liebe für Detail, für deine Mucke haben, Hexer. Wenn ich, bei Morlock braucht man nicht groß gucken. Da nimmt man das Produkt in die Hand und dann denkt man, Dicker, was ist das für ein Aufwand für deine Anzahl von Vinyls, die du hier in den Markt setzt. Hoffentlich wissen die Menschen diese Liebe überhaupt zu schätzen. Und da sind wir ja wieder bei der Grundfrage mit Dienstleistungen und vielleicht auch Fließband. Und dann muss nächstes Jahr, also es darf nicht 5 Jahre dauern, bis das nächste Album kommt. Diese Liebe, habt ihr das Gefühl, dass die Liebe, die ihr reinsteckt, dass die, ich formuliere es mal bewusst so, zurückgezahlt wird?
Der Junge also, meint zuerst.
Ja, also bei mir auf jeden Fall. Also, weiß nicht, ich habe das mit 14 angefangen und hatte da halt irgendwie den Traum. Wie gesagt, ne, wenn man 2014 mit Rap anfängt, da war Rap schon groß. Das heißt, auch der Unterschied zu Morlock. Heißt, ich habe schon mit Rap angefangen und wusste schon, okay, wenn ich das jetzt gut mache und jetzt mit 14 hatte ich halt im Kopf, okay, wenn es jetzt 2020 ist, dann mache ich 6 Jahre Rap, dann kann ich ja nur gut sein, das wird nice. Hatte da halt schon immer Bock drauf. Aber ja, ich hatte halt nie Erwartungen. Ich war immer schon so ein unsicherer Junge und das ist einfach, also ich hatte auch gestern durfte ich vorher sein von der Glam Gang 030 in Leipzig war und das ist halt unglaublich, 200 Leute schreien da irgendwie deinen Song. Also allein schon, das ist eigentlich genug so, sozusagen so, ja, auf jeden. Und ja, ist halt verrückt, dass man das irgendwie dann machen darf, also dass man mit Kunst sein Geld verdienen darf. Ich habe mich eigentlich auf ein anderes Leben eingestellt, von daher, ich glaube schon, dass ich da eigentlich alles zurückkriege, was ich da auch hingebe, so.
Ist eine gute Dankbarkeit, alleine auch für die ersten Schritte und damit auch, glaube ich, ein gesundes Wachstum in dem, was du da machst. Das ist ja auch so ein weiterer Punkt. Jetzt, Digga, du haust da ja schon richtig raus, wenn du raushaust. So hast du auch das Gefühl, dass du die Liebe zurückkriegst, die du reinsteckst?
Ja, also das Ding ist natürlich, man kriegt ja relativ schnell, wenn man gut ist in dem, was man tut, kriegt man ja relativ schnell oder generell Feedback, so, ne, würden das jetzt allgemeingültig so als Liebe bezeichnen. Ich glaube, die Gefahr nach ein paar Jahren besteht dann eher, dass man süchtig wird nach diesem Zustand. Also, dass man quasi auch ein Stück weit sein Selbstwertgefühl daran misst, wie viel Applaus auf einen da einprasselt. Und das sehe ich tatsächlich ab und an bei Kollegen so, wenn dann halt mal, weiß ich nicht, wenn dann halt die Location X nicht ausverkauft ist oder wenn auch mal eine Platte floppt, das kann ja auch alles mal passieren. Und ich glaube, da wären dann so die ersten Lernprozesse sichtbar. Oder dann muss man halt an sich arbeiten, so, weil das ist natürlich ein süßer Tod, sag ich mal, weißt du, du kannst halt natürlich, Applaus ist wunderschön, also ich sag immer, ich darf mich eigentlich nicht beschweren, wenn ich jetzt irgendwie auf Tour bin oder so, ich bin halt betrunken bei der Arbeit, ich kriege Applaus bei der Arbeit, also welcher Berufszweig außer Pornodarsteller, wobei die hören ja auch nicht, wenn applaudiert wird, aber so, wer kann das schon von sich behaupten, von daher stürze ich mich in tiefste Demut und Dankbarkeit, dass ich das halt machen darf, aber tatsächlich muss man halt so ein bisschen das versuchen, für sich selbst realistisch zu betrachten und auch akzeptieren, dass alles vergänglich ist, also es werden wahrscheinlich keine Stadien nach mir gebaut und das ist okay, vielleicht so eine kleine Gasse in Leipzig, also das wäre vielleicht noch möglich, irgendwie nichts Großes so, aber so eine kleine Gasse könnten sie schon noch nach mir benennen so und dann bin ich auch zufrieden, dann sage ich auch nichts mehr.
Ich liebe gerade das Bild, das du mir gezaubert hast. Also ich stelle mir gerade vor, wie das ist, wenn in so einem räudigen Sexkino im Bahnhofsviertel von Nachfilmen so die Leute aufstehen und so applaudieren. Oder auf der Venus.
Piloten, da wurde früher noch applaudiert, aber das passiert jetzt auch nicht mehr.
Doch, je nach Urlaubsziel auf jeden Fall.
Ich habe das wirklich vermisst, auch bei so Überseeflügen.
Nee, Dicker, ich habe das vor kurzem.
Was war das denn für ein
Flug? Ich hatte Erzähl. Das sogar von einem Flug, von einem Linienflug mit Brussels von New York nach Brüssel. Okay. Und auf einmal hat der halbe Flieger geklatscht und ich dachte mir so, was ist mit euch normalerweise?
Nico, vielleicht haben sie dich einfach nur erkannt.
Ja, das kann auch sein. aber dann haben sie zu wenig gejubelt dafür. Doch ein bisschen zu wenig Liebe auch während des Flugs für meine Arbeit bekommen an dieser Stelle. So, das definitiv.
Aber Nico, was ich mir noch sagen wollte zu Thema Dienstleistung, ne, was das viel viel wichtigere Thema ist, finde ich, ist auch alles drumherum um die Musik. Also was sich für mich viel mehr auch als für mich als Dienstleistung anfühlt, ist ja dieses Musikvideo drehen, dieses Social Media Ding machen, alles drumherum, was jetzt nicht aus Schreiben besteht und Aufnehmen und Recorden. Ja. Und das kann sich schnell, also auch heute, ich habe heute Abend Single Release, Musikvideo steht noch nicht, WhatsApp-Gruppen sind voll. Wenn das hier fertig ist, muss ich die wieder direkt ans Handy und ich bin stressed out. Und natürlich, das fühlt sich da nach Fließbandarbeit an so. Und da muss man natürlich schon als Künstler aufpassen, dass das nicht irgendwann in diesen Kreativprozess, den du immer ran hast, irgendwie da einfließt, ne? Um vielleicht nochmal irgendwie darauf einzugehen. Das ist so, ja, das finde ich immer schwierig, so dieses ganze
Oder diese furchtbaren irgendwie. Interviews.
Nein, das ist jetzt zum Beispiel nice. Das ist wieder nice. Labern tue ich da gerne, da redet man ja nicht. Da geht es ja, ja da irgendwie um Aussagen oder irgendwie um Dialog. Aber so, weiß
ja,
nicht.
Das, ja, 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 aber glaub mir, ich bin ja auch schon durch so ein paar Dekaden durch, so.
Ja, das stimmt.
Künstlerseitig genau. Und andersrum, wenn du dann zu einem Release, also, und je nach Größenordnung gibt's ja auch manche, die dann, keine Ahnung, nochmal 50 Radio-Interviews dazu packen müssen, dann Radio Brocken. Ja, erzähl true. Doch mal, ja. Materia, du warst doch auch mal Model.
Und dann ja zum 50.
In,
Mal, ja, ja.
In der 2020er
Warum krieg ich so eine Fragen eigentlich nie gestellt?
Genau. Ja, gute Frage eigentlich.
Eigentlich wäre das mal ein geiles Format, also könnt ihr gerne haben. Du gehst zu einem Interview und stellst dem Künstler Fragen, die aber eigentlich an einen anderen gehen, aber eiskalt. Also ein vorbereitetes Materia-Interview, aber an einen anderen Künstler.
Das finde ich sehr gut. Das nehmen wir sofort mit, Nico.
Die nehme ich auf jeden Fall, wollte ich gerade sagen, das nehmen wir sofort mit.
Die heißt aber die große Morlock-Dilemma-Show. Das ist mindestens, also so die Credits will ich schon haben.
Wir haben da einen großen Künstler bald vielleicht, mal gucken. Das wäre wie ideal dafür. Egal. Finde ich sehr gut.
Absolut. Mich würde noch mal interessieren, wo du, Hexer, du hast ja gerade davon gesprochen, so diesen ganzen Kram, den du jetzt gleich nach Ende der Aufnahme hier noch machen musst. So Rap als fühlt sich so wie Dienstleistung an, so wir hatten ja auch ein bisschen dieses Thema Fließbandarbeit mit reingebracht. Das kann ja schon, finde ich, relativ schnell der Eindruck entstehen, wenn jetzt bei Artists Woche für Woche kommen Songs raus und das ist ein eingängiger Sound und kürzer als vielleicht noch früher die Songs, dass da vielleicht so ein bisschen weniger Liebe zum Detail oder Liebe zur Kunst mit drin steckt. Aber wenn man dir jetzt so zuhört mit dem ganzen Kram, den du noch zu tun hast und nebenher machst, dann merkt man ja ganz schnell, okay, da steckt doch noch ganz schön viel mehr drin, irgendwie so in dieser Kunst. Was würdet ihr vielleicht beide sagen, Morlock, du ja auch, der ja schon länger dabei ist, hat sich das irgendwie vielleicht ein bisschen verändert? Steckt da immer noch genauso viel Liebe drin wie früher? Was sind da so eure Eindrücke?
Na, wie viel Liebe und wie viel Arbeit steckt drin? Also ich glaube, das, was ich jetzt heute Abend noch mache für die Musikvideos, das ist für mich jetzt eher Arbeit, leider. Und da, wo Liebe drin steckt, ist dann das, wenn ich dann irgendwie vielleicht heute Nacht um drei wieder irgendwie einen 16er schreiben darf und den morgen recorden kann, so mäßig. Das ist das, was sich dann eben oft vermischt und wo ich für mich auch weiß, das wird mich immer, die nächsten Jahre immer beschäftigen als Rapper irgendwie, das da zu reflektieren, darüber nachzudenken, was mache ich jetzt gerade? Weil es ist auch manchmal schwer für sich selber zu sagen. Man belügt sich ja auch oft selber als Mensch sowieso. Ne? Ist einfach, kann man manchmal gar nicht so eindeutig sagen, mache ich das jetzt gerade wirklich daraus, weil ich es gut finde? Oder mache ich es doch daraus, weil ich weiß, der Song ist so gut, ist kurz und wird dadurch mehr gestreamt? Das kann man sich manchmal gar nicht selber beantworten. Und ich glaube, da ist eben die richtige Antwort, das immer wieder darüber nachzudenken, zu reflektieren und sich irgendwie in gewisser Weise damit zu beschäftigen. Aber natürlich auch nicht zu viel damit sich zu beschäftigen, weil dann hat es ja wieder zu dem Mittelpunkt. Und du sollst ja auch einfach machen, worauf du Bock hast und auch nicht zu verkopft sein irgendwie. Aber das ist immer alles schwierig, ne? Ja.
Also ich zum Beispiel finde, zum Beispiel Videodrehen gehört fast schon noch mit zum Kunstwerk mit dazu bei mir. Also so, wenn du jetzt zurückblickst, so theoretisch bräuchte man auch keine Plattencover-Gestaltung, weil es ja auch nichts Musikalisches ausdrückt, aber man macht's halt und als weiter gesponnene kreative Idee. Also im besten Fall hat das Artwork irgendwas mit der Platte zu tun und irgendwann gibt's halt die Möglichkeit, im Musikfernsehen Videos zu drehen. Für mich ist das zum Beispiel noch eine Art, wo ich versuche, die Idee des Projekts oder der Platte oder der Single da weiterzuspinnen und finde das eigentlich immer ganz geil. Es ist dann halt die Frage, wie viel Budget ich dafür ausgebe, aber um mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, so, das ist halt nichts, was sich wirklich da rentiert oder rechnet. Ich stecke da halt schon
teilweise viel Geld rein, wo ich sage, das wird die Single jetzt nicht einspielen, aber ich will halt irgendwie das, ne, damit das, was ich mir dabei gedacht habe, bei dem Song nochmal visualisiert wird. Und man kann das halt als Kunst machen. Aber auch da, wenn ich jetzt jede Woche ein Video droppen müsste oder wenn ich an diese unsägliche VBT-Zeit denke, das hat man natürlich gesehen, dass da die Leute abgeliefert haben, zack, bumm und am Fließband. Und dann ist das Musikvideo als solches dann vielleicht auch nicht mehr so die künstlerische Leistung oder die kreative Leistung. Aber wie gesagt, ich glaube, man kann in alle Sachen, die man so als Promo kennt, kann man irgendwie trotzdem noch so seine Note reinbringen. Aber ich gebe Hexer auch recht, es wird halt auch irgendwann anstrengend. Und ey, am liebsten hätte ich auch, könnte ich das Telefon drauf verzichten und diese ganzen Apps. Aber auf der anderen Seite, früher musstest du halt sehr, sehr viel Geld zum Beispiel für Videos ausgeben oder, keine Ahnung, Bestechungen und Wurstkörbe zu MTV schicken, damit die dann am Ende auch gespielt werden. Dagegen ist halt, ich meine, Instagram ist noch umsonst. Du verbringst halt einen Haufen Zeit damit und kann man natürlich jetzt auch gegen rechnen. Aber es ist zumindest eine Sache, ein Werbetool, was einen jetzt nicht bankrott macht erstmal. Also hat alles seine Vor- und Nachteile, wollte ich damit sagen. Hätte ich eigentlich auch so sagen können. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Könnte ja so schneiden.
Es ist dann trotzdem irgendwo euer Beruf, mehr oder minder, oder?
Genau.
Also.
Mhm. Ja, klar. Also ich würde es auch als Beruf. Ja, klar, es ist irgendwie auch also meine Berufung irgendwie. Es finde ich irgendwie immer das schönere Wort. Das ist ja auch irgendwie so das ausgeschriebene Wort oder keine Ahnung. Also Beruf ist die Abkürzung. Aber ja, voll. Aber Beruf muss ja nicht immer so, ist ja sehr negativ behaftet in der heutigen Zeit, aber ja, ich finde es eigentlich gar nicht so ein schlechtes oder negatives Wort. Ja.
Hattet ihr, wenn ihr an dem Status seid, wo ihr jetzt seid, überhaupt ein Bild davon, dass jemals mal wieder ein anderer Beruf in eurem Leben eine Rolle spielen könnte, außer diese Berufung?
Ja. Also ich meine, ich habe ja den. Ich sag mal so, bis ich.
Du hast mir schon versucht, Konkurrenz zu machen zwischendurch mal, ne?
Genau, also bis ich 30 war, ich überlege gerade, also so die erste Kohle kam natürlich auch irgendwie, aber dass man überhaupt drüber nachgedacht hat, dass man sagt, so, ich mache jetzt hier keinen 40-Stunden-Job noch nebenbei, da war ich halt 29, 30, irgendwas in der Drehe. Also da war der Markt einfach anders. Daher habe ich da irgendwie, ich würde auch jedem raten, irgendwie noch irgendwas nebenbei zu machen, weil es kann ja immer passieren. Und ich glaube, es arbeitet sich auch lockerer, wenn man dann eben nicht gezwungen ist, das alles auf eine Karte zu setzen. Aber ja, ich habe halt Journalistik studiert so und wie wir ja alle wissen, wirft das nichts ab, ne? Also wisst ihr ja, von daher kann ich sagen, wenn es jetzt hier mit Rap nichts wird, muss ich mir wirklich was überlegen. Aber ja, also.
Dann mit Heckler und
Koch. Ja, bei mir ist so, ich habe es eigentlich schon immer, war das mein Plan. Ich habe jetzt auch keinen Plan B tatsächlich. Ich gehe da tatsächlich wirklich auf eine Karte. Aber bei mir ist halt so, ich denke mir halt, okay, wenn es mit Rap halt mal nicht läuft, dann gehe ich halt irgendwie Gastro arbeiten. Dann knechte ich mich halt irgendwie für 1-2 Jahre, bis es wieder läuft, so mäßig.
Fremdenlegion.
Ja, genauso mäßig. Aber es ist halt so, also aus zwei Gründen, ne, weil 2014, wie gesagt, Rap schon groß war. Das heißt, du hast natürlich einfach mehr schon gesehen. Es gab ja schon die ersten Leute, die damit Geld verdienen konnten und sogar ja schon, also wenn ich jetzt an Kollega 2014 King Promo fahre, denke auch die ersten Millionäre ja sogar schon auch in Deutschland, hat man ja schon gesehen, obwohl das jetzt nie das Ziel war, aber ich wusste halt schon, dass ich da irgendwo anfangen machen konnte. Und das andere war ja, ich hatte ja davor so eine vertiefte musikalische Ausbildung in so einem Internat, Tumanakor hieß das, und da war man ja sowieso nur mit Musikern umgeben, die sowieso alle irgendwie später Musik studiert haben oder irgendwas mit Musik gemacht haben. Das heißt, es war irgendwie für mich schon irgendwie klar, dass ich auf jeden Fall irgendwas mit Musik machen möchte, so. Ja, aber ist trotzdem sehr risky. Ja, deswegen sage ich auch, ein Plan B zu haben ist eigentlich gut, um sich irgendwo drauf verlassen zu können, weil dann ist man eben weniger abhängig und kann es auch mehr vielleicht in diesem Hobbybereich lassen, als wenn man 100% davon sein Geld verdient. Ne?
Außerdem, wenn es mit Rap nicht funktioniert, kann man ja immer noch Ghostwriter werden.
Ja. Genau. Nee, aber das auf keinen Fall. Dann lieber Gastro.
Statements. Dann lieber independent bleiben. Ich bin mal gespannt. Du hast das Thema mitgebracht, Morlock, was sich dahinter verbirgt. Denn es ist nicht als Frage ausformuliert, sondern es ist als Thema in den Raum geworfen. Was möchtest du besprechen? Was möchtest du wissen von uns?
Also, ach so, ich stelle eine Frage, dann habe ich das falsch verstanden. Nee, ich habe, ich glaube, independent, nee, was habe ich? Ich muss selber erstmal gucken, was ich hier mitgebracht habe. Unabhängigkeit im Markt.
Independent so ungefähr, Artist, ne? Im Hip-Hop ist dein
Thema. Genau. Ja, mir ist natürlich nichts eingefallen und dann dachte ich so, das Thema wird auf jeden Fall ja kommen. Jetzt haben wir zum Glück ja auch schon die ganze Zeit darüber gesprochen. Von daher ist das ja abgehakt. Aber ja, also das ist halt tatsächlich ein Thema, wo ich gesagt habe, ja, das beschäftigt mich ja also von der DNA meiner Musik jeden Tag, ne? Und darüber kann ich halt sprechen. Mir wäre es jetzt natürlich etwas schwieriger gefallen, irgendwelche politischen Themen hier anzusprechen. Können wir aber auch. Nico, stell einfach irgendeine Frage und ich werde sie dir beantworten.
Ja, die stelle ich eher offen mit euch in den Raum so, denn mein Blick auf Rap als Ganzes ist ja auch, und wenn du hier Kollege mal in den Raum wirfst und so, das war bis zu einem bestimmten Zeitpunkt alles eine Gruppe, eine Suppe, irgendwie ja. Ähnliches Spielfeld. Das hat sich so krass auseinander dividiert, dass wir so viele Sub-Bubbles haben, die neu sich quasi aufstellen und auch sich entwickeln. Und dazu gehört bestimmt auch eine gewisse Gruppe von Independent Artists, die sich ähnlich aufstellen. Und da, Morlock, gehörst du ja schon eher zu den, ich sag's jetzt extra ein bisschen gehässig, Dinos, die lange mit dabei sind und auch dafür sorgen, dass dieses Feld weiterhin auch vertreten ist. Und aber auch viele neue Generationen, die hier kommen. Seht ihr das auch so, dass sich da quasi eine neue, also eine Szene aus einer Szene heraus entwickelt für Independent Artists? Oder hat sich da nicht viel verändert und ist es einfach nur weiterkämpfen?
Also ich merke es halt, also meiner Generation merke ich, dass halt die meisten beschäftigen sich gar nicht mehr damit, was es jetzt heißt, Independent zu sein oder bei einem Major zu sein und sind eigentlich eher alle auf dem Film, alter geil, Major will mich sein, ich krieg Vorschuss, ich mach das einfach. Also die beschäftigen sich gar nicht mehr mit dem Vor- und Nachteil, weil natürlich hat beides Vor- und Nachteile. Aber genau, ich glaube, es gibt dann eben auch in meiner Generation ein paar wenige, die halt schon von Anfang an diesen Independent-Weg gehen und ich finde schon, dass sich da eine eigene Fraktion bildet, weil irgendwie, also ich finde schon, man merkt, dass der Look, also wenn man Independent ist, dann ist irgendwie alles automatisch auch ein bisschen eigener, finde ich. Also ich finde, durch die Major-Labels sind dann, glaube ich, auch gefühlt ja irgendwie ähnliche Videoproduzenten und ist alles sehr connected. Irgendwie, ich finde, man spürt das direkt, wenn jemand irgendwie schon gesigned hat bei dem Major oder irgendwie nicht. Und ich finde, dass das dann auch sogar stilistisch irgendwie Auswirkungen hat. Und ich glaube schon, dass sich da so eine eigene Sparte gerade entwickelt. Und ich merke auch viele Künstler, die jetzt so, die mit mir reden, die 2-3 Jahre beim Major waren, die merken jetzt langsam die Nachteile und kommen sogar manchmal zu mir und beschweren sich dann sogar bei mir über irgendjemanden. Also da gibt's auch gerade immer eine Entwicklung und wieder so ein Switch. Also auf jeden Fall in der Generation in meinem Alter, finde ich.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, auch da gibt's Zyklen. Also früher, als ich angefangen habe, war das natürlich auch das Höchste der Gefühle, wenn du Post bekommen hast von einem Major. So, also ich glaube, viele haben halt auch darauf hingearbeitet. Und diesen Brief habe ich nie bekommen. Also deswegen habe ich halt einen anderen Weg gewählt. Und ich habe es auch nicht bereut. Also ohne jetzt das andere Interview vorwegzugreifen oder daraus vorwegzugreifen. Aber ich glaube halt, für mich persönlich würde es jetzt keinen Sinn groß machen. Also ich wüsste jetzt nicht, was die mir bieten können und andersrum glaube ich auch nicht. Aber ich glaube, da gibt es schon so einen Zyklus, dass hier und da man etwas aufbaut. Also Künstler X baut sich auf. Ab einem bestimmten Punkt wird ein Major darauf aufmerksam, übernimmt ein Stück weit, wirkt als quasi als Katalysator. Und wenn es dann wieder richtig läuft und die Verträge gut gemacht sind von Seiten des Künstlers, geht er dann raus und nutzt quasi die kurze, aber dann doch Aufbauarbeit, um sein eigenes Ding zu machen. Also ich glaube, am Ende des Tages gehen die Leute auch immer wieder independent. Und ich glaube auch, irgendwann wird es nur noch einen großen Player geben. Und die gucken dann links und rechts, wo werfen wir Geld drauf, wo wird aus dem kleinen Pflänzchen dann doch noch was. Aber eine Vorarbeit ist immer nötig. So, ne? Also hier wird keiner, weißt du, so jetzt habe ich einen Faden verloren. Ihr wisst schon, was ich meine.
Wenn du willst, dass du eine Karriere baust, dann kannst du versuchen, gute Mucke zu machen oder du kannst versuchen, dich andere Mechanismen des Zirkuses, nenne ich es mal, zu bedienen. Hexer, wunderbares Thema, das du mitgebracht hast. Ich bin mal gespannt, wo du hin willst. Beef ist Teil des Zirkuses. Diss-Tracks sind Teil der Rap-Historie. Was willst du da besprechen?
Na, ich wollte es einfach mal an sich das Thema ansprechen, weil ich überlege auch immer so, was macht jetzt Hip-Hop aus oder auch Rap aus im Vergleich zu anderen Musikrichtungen und irgendwie auch, was jetzt, oh Gott, man hat glaube ich gerade kurz Krankenhaus, tut mir leid, ich bin direkt in der Vollstraße, ich warte kurz.
Egal, mach weiter.
Okay, ich mach weiter.
Das sind die Cops, die suchen dich.
Nee, aber weil das so ein Ding ist, das hat meine Generation an Rap, also auf jeden Fall die Rap-Hörer, so sehr geprägt. Also gab ja mehrere Disses, die man erlebt hat, so in diesen Kusavage, Echo Fresh, den habe ich nicht mehr mit, also habe ich nicht miterlebt, da war ich noch zu jung. Aber zum Beispiel Bushido, dieser Diss, hat man groß miterlebt, diese ganze VBT, JBB Battle Rap-Zeit hat ganz viele geprägt, wird auch viel zu wenig angesprochen, finde ich immer. Hat wirklich eine ganze Generation von Rap-Hörern geprägt, diese JBB-Zeiten. Ich weiß noch damals, im Kindergarten, in der Schule, Gymnasium. Jeden Donnerstag und Freitag haben wir dann immer darauf gehofft, wer jetzt weiterkommt, wer gewinnt von seinen Favorite Battle Rapper. Und das war wirklich ganz groß auf dem ganzen Schulhof und ist dann irgendwie so untergegangen. Deswegen wollte ich es an sich mal ansprechen, weil ich finde, es macht, ja, ne, das gibt's ja auch in keiner anderen Musikrichtung so. Da gibt's höchstens mal irgendwie ein paar Lines irgendwie, vielleicht für mich ein Pop-Track, so Seitenhiebe, aber nie so richtige Diss-Tracks. Und ich fand es einfach spannend, weil es irgendwie auch zu manchen Künstlern richtig prägend ist. Zum Beispiel jetzt in Bezug zu Bushido. Also ich finde, jeder, der damals diesen Bushido-Diss-Track miterlebt hat und gehört hat, kann heutzutage Bushido nicht feiern. Ich merke aber Generationen, die jetzt 4 Jahre jünger sind als ich, die nicht mehr das damals live mitbekommen haben, wie dieser Diss-Track zum Beispiel abgelaufen ist, sehen Bushido schon wieder ganz anders. Und ich finde es einfach so spannend, wie bestimmte Werke, und da sind Diss-Tracks auch ganz oben dabei, wirklich ganze Generationen prägen können. Und das finde ich irgendwie sehr spannend, gerade im Deutschrap.
Absolut, finde ich witzig, weil ich habe genau darüber nachgedacht, da sogar mal eine ganze Stammtischfolge in diese Richtung zu machen, so, weil ich auch den Eindruck habe, dass früher total viel gedisst wurde und ich bin auch mit diesen ganzen Tracks, die du gerade so genannt hast, irgendwie aufgewachsen und so geprägt. Und dann gab es für mich so eine ganz lange Phase, wo mich das alles so überhaupt nicht interessiert hat, wo auch irgendwie ja musikalisch wenig gedisst wurde und das Ganze wurde auf irgendwelchen Live- oder in irgendwelchen Livestreams und sonst wie ausgetragen. Das war dann alles überhaupt nicht mehr meine Welt. Und jetzt aber gefühlt so in den letzten Wochen, Monaten irgendwie kam dann hier und da dann doch mal wieder, keine Ahnung, jetzt wieder die Shindy-Kollega-Geschichte. Das habe ich jetzt auch alles nicht mehr so bis zum Ende oder in der Intensität mitverfolgt wie früher. Aber ich fand es irgendwie, wenn man das so sagen kann, doch irgendwie wieder geil, dass wieder gedisst wurde. Das hat mich schon echt gut unterhalten auf dieser musikalischen Ebene. Oder jetzt auch vor, wie lange ist es her, 2, 3 Wochen, der Kitana-Song, so, den fand ich einfach geil, so, und das feiere ich irgendwie, das, und wie du schon sagst, das gehört einfach dazu. Deswegen, ja, finde ich eine gute Entwicklung.
Monok, was ist der krasseste der krasseste Beef, den du mal gewonnen hast?
Ja gut, Beef habe ich ja keine. Also das ist, glaube ich, ja, eine goldene Hip-Hop-Regel. Ne? Niemals ein Monok-Dilemma anlegen. Ich habe keine wirklichen. Ich glaube, ich hatte mal zu der Leipziger Zeit gab es mal so einen Disput mit so einer anderen Gruppe. Da habe ich mal auf so einem Sampler eine Band auseinandergenommen. Und die haben danach auch tatsächlich nie wieder Musik gemacht. Aber das Ding ist so, ich bin natürlich gestört. Also ob es jetzt daran lag oder ob das Studium einfach vorbei war, also darüber müssen sich die Gelehrten streiten. Aber ich bin als Zuhörer bin ich natürlich auch Fan davon, wenn es gut gemacht ist. Ich fand tatsächlich so diese ganzen JBB ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich mochte halt diesen Julian nicht. Also der war mir einfach unsympathisch und hat mir das einfach auch nicht reingezogen. Es war mir alles ein bisschen zu wild. Aber ich kann natürlich verstehen, dass es seinen Reiz hatte auf jüngere Leute. Ich glaube, dafür war es auch gemacht. Und ich habe VBT am Rande mitbekommen. Ich musste irgendwann mal Jury spielen. Und habe dann die ganzen Charakter mitbekommen und habe aber auch ganz schnell bereut, dass ich dazu gesagt habe, also ganz viel Liebe an alle, die da mitgemacht haben. Ein paar kennt man ja, also hat man dann auch kennengelernt so und alles ganz cool. Aber ich fand das irgendwie aus meiner Perspektive, wo du quasi, wo Live-Battles halt noch ein Thema waren, so, weißt du? Wir haben, ohne jetzt wieder hier der alte Mann erzählt von früher, aber wir haben halt früher, bevor ich Texte wirklich geschrieben habe, sind wir halt freestylend zu Open-Mic-Sessions gegangen, die eigentlich immer im Anschluss an Konzerte waren und haben halt die Leute halt rausgefordert, die da Auftritte hatten. Und das war so ein richtiger kleiner Sport und war auch gängig, also da hat keiner blöd geguckt und mal war mal gut, mal war mal schlecht und es war aber auch immer so ein bisschen das Knistern, ob es vielleicht dann doch mal, dass man doch mal auf jemanden trifft, der das nicht so feiert und vielleicht die Entourage dann doch mal guckt, dass man vielleicht so auf dem Parkplatz noch schaut, wer noch sportlich dabei ist. Das fand ich halt auch irgendwie ganz geil. Gut, das ist jetzt auch wirklich schon über 20 Jahre her. Und dann dachte ich mir so, okay, und ihr macht jetzt Battles mit einer Kamera zu Hause in deiner Reihenhaussiedlung. Das hat halt absolut, also guck dem jetzt wohlwollender darauf zurück, aber damals, als dann VBT und so kam, selbst RBA fand ich schon irgendwie, das hat halt für mich nichts damit zu tun, mit diesem. Klar, da wird halt die Mutter beleidigt, aber der wohnt halt 500 Kilometer entfernt. Ja, wahnsinniger Gratismut. Aber ja,
das ist ja auch wack dann. Also Mutter beleidigen ja, in einem Videobattle-Turnier ist halt feige. Das würde einfach nicht cool sein, weißt du? Aber ja, ich verstehe, was du meinst.
Ist bei Dings, bei Rapper Mittwoch haben die das ja auch gemacht, obwohl sie sich gegenüberstanden, aber da gab es ja dann auch den Code, dass man sich nicht anfasst. Da bin ich auch der Meinung, so, ey, wenn es halt, dann lass es halt so, weißt du, so, warum wird die Mutter beleidigt, wenn es eh keine Konsequenzen hat? Aber das ist wieder ein völlig eigenes Thema. Aber ich muss sagen, zum Beispiel jetzt Rapper Mittwoch oder die ganzen Ligen, die daraus entstanden sind oder parallel entstanden sind, das ist eher dann schon so mein Ding. Da bin ich auch Fan, da das beobachte ich auch und das ist ja wie eine eigene Sportart. So. Also die, also das macht mir wirklich auch Spaß, da zuzuschauen und so. Und ich glaube auf jeden Fall, um da nochmal die Klammer zu setzen, da Dizzles und Battle und generell Competition ist halt einfach so ein ganz wichtiges Element von Rap und generell Hip-Hop. Also das, ich glaube, ohne diese Komponente hätte es für mich damals auch nicht so einen Reiz gehabt, da irgendwas zu machen.
Was aber auch leider eine viele, also das fällt mir auf meiner Generation kaum einer, macht mehr Competition-Lines oder so. Ich fühle mich da echt, als einer der wenigen habe ich manchmal das Gefühl, also auf jeden Fall in der ne, Welle, wo ich mich befinde, weil die meisten, also das kriege ich auch selber mit, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, heute nur kommt ja auch so ein Track, der heißt Sneak This so, aber wenn ich das so Freunden zeige, die finden das ganz cool, aber denken sich alle, hä, warum machst du das denn jetzt so und warum sagst du denn da, dass du jetzt der Coolste und der Beste bist und so und die verstehen das immer alle nicht so ganz irgendwie, also ich merke das schon und das fände ich manchmal cooler, dass da wieder ein bisschen mehr Verständnis herrscht, auch mehr Interesse und deswegen fand ich das so geil damals 2014, auch wenn es natürlich, ist im Nachhinein lächerlich, es war halt ein Schwammkopf-Kostüm zum Beispiel, also ja wirklich kindliche Charaktere, richtige kindliche Superhelden, aber dadurch haben wir als 14, 15-jährige Kiddies da irgendwie Zugang bekommen und vor allem, weil es halt geil war, direkt auf Rap-Technik geachtet. Also es war ja auch ein bisschen so wie heutzutage, weiß ich nicht, dann irgendwie so ein Popsong voll auf kindlich geschrieben ist, dass auch Kinder das mitsingen können, aber man da jetzt nicht so viel mitnimmt, haben wir halt dann mit 14 trotzdem vielleicht durch diese kindlichen Charaktere, aber irgendwie dann doch das, was ich irgendwie halt geil finde, wie ein Handwerk, ein bisschen mitkrieg bekommen und halt auch Rapper danach bewertet, wie gut die Reimtechnik war oder wie gut der Skill war. Und das fand ich dann irgendwie schon geil, dass das dann irgendwie so wirklich Trend war und Mainstream war irgendwie in irgendeiner Zeit zwischen 2013 und 14.
Das ist ein sehr...
heutzutage nicht mehr.
Ja, das ist ein sehr
spannender... Aber du kannst ruhig mal Shiagu dissen.
Ich finde Shiagu eigentlich nice. Ne? Der war halt vor 2 Jahren hat er in Leipzig den ersten Auftritt gehabt und da haben mir das Leute schon alle gezeigt und gesagt, ach, Dicker, der wird übel poppen. Und da habe ich gesagt, ach, der wird nicht poppen, der hat doch viel zu viele Wie-Vergleiche und viel zu durchdachte Zeilen, ist doch viel zu Rap, viel zu durchdacht für irgendwie Mainstream. Und dann ist der dadurch gepoppt. Also ich finde den gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ich finde, der hat coole Zeilen. Also im Vergleich zu anderen, der bringt das erste Mal wieder durchdachte Zeilen, die ein bisschen, weiß ich nicht, eine doppelte Bedeutung haben. Das hat doch sonst gerade keiner im Mainstream. So, das finde ich eigentlich wenigstens ein bisschen wieder mehr auf Zeilen wird da geachtet.
Aha, krass. Also zwei krasse Statements hier sind hier auf jeden Fall drin. Die Lobhudelei auf Shiagu, das, was ich sehr interessant finde. Und vor allen Dingen dann auch für mich ein interessanter Einblick in diese Battle-Rap-Ära in den 2010ern, zu der ich keinen Zugriff mehr hatte, weil ich halt auch ehrlicherweise das Game so ein kleines bisschen durchgespielt natürlich hatte und heute über die Jahre immer mehr mich davon entferne und mir denke, oh ja, ich weiß, der Kampf wird ausgehen. Ich bin ja ehrlicherweise, ich gehöre auch zu den Konsumenten von, aus der Ferne ja mittlerweile, von bestimmten auch was sind das, Kämpfe, die da ausgetragen werden und freue mich darüber, dass es jetzt wieder losgeht, dass zumindest Musik gemacht wird und sich jemand die Mühe macht, schöne Grüße an PA Sports und Konsorten, dass die da zumindest ein musikalisches Battle draus machen und es nicht komplett über anderen Wegen stattfindet. Das findet ist dann wieder ein bisschen... was meinst du?
Ich meine, findet es bestimmt auch noch.
Ja, ich glaube 100%, aber zumindest kommt diese Zusatzebene dazu, zu den ganzen Telefonanrufen und Social Media Ansagen etc. pp. Und trotzdem wird es nicht mehr das gleiche sein, was es im Ursprung mal als Sinn hatte, als es irgendwie selbst, und da ist wahrscheinlich dann vielleicht noch die Bushido-Ära, was in Deutschland auch so, oder Kollege und so weiter, einer der letzten Schritte, wo das ja musikalisch wirklich auch als volles Ernstelement in dem ganzen Kosmos mit ausgetragen wurde. Das wird es wahrscheinlich so schnell nicht wieder geben und nicht wieder zurückkommen. Vielleicht muss es eine komplett neue Generation autark davon für sich neu entdecken. Und dann kommt aber mein, ehrlicherweise auch Alter dazu, dass ich mir genau das Gleiche denke, Alter, ja, muss das jetzt sein? Redet doch einfach mal miteinander. Aber da würde ich
dann Stuhlkreis.
Ja, genau. Und trotzdem habe ich genauso eine Freude. Also ich mag Echo und ich freue mich sehr, dass er seinen Weg gefunden hat und da sich auch zurückgekämpft hat, muss man auch ehrlich sagen. Und trotzdem ist das Urteil halt einfach etwas, von dem ich genauso ist.
Glaub, die Abrechnung. Ach so, ich dachte, okay, sorry.
Nicht Urteil, nicht Untergang. Das Urteil auf jeden Fall damit aber auch eine der krassesten Nummern dieser Art in der Deutschrap-Geschichte ist und ich dann trotzdem auch auswendig kann, ohne dass ich Echo was Böses möchte. Da hat der Entertainment-Faktor gesickt.
Voll.
Ja. Stark, weißt du, was ich spannend? Ich habe gerade eine Sekunde gewartet. Ich fand es sehr spannend, mal zu wissen, ob jetzt irgendwo noch Energie drin steckt, um eins der Themen aufzugreifen. Aber ich habe das Gefühl, wir sind sehr gut on point, Yannick, oder? Was sagst du?
Ja,
Alle Dinge sind gesagt.
Ich wollte vielleicht noch einmal sagen, also was vielleicht auch spannend ist, gerade für mich als Rapper, also meine, wie ich damit angefangen habe, vielleicht was Morlock damals, ich weiß nicht, wie er mit Rap angefangen hat, aber 2013, 14 gab es da leider nicht mehr so viele Hip-Hop-Cypher in Leipzig schon, aber es war irgendwie mit 13, 14 hast du dich jetzt da nicht rausgetraut, zwischen dann irgendwie Ü20 Leuten da in der Cypher zu rappen. Aber für viele in meinem Alter gab es damals eine Alternative und zwar, und deswegen, das war so ein bisschen... das war also die neue Cypher vielleicht in irgendeiner Form, obwohl es auch nicht das gleiche ist und vielleicht auch nicht das Original, leider. Und ich wäre vielleicht auch gerne als Hip-Hopper nochmal 15 Jahre früher geworden, das nochmal anders miterlebt haben zu dürfen. Aber neben den großen Battle-Rap-Turnieren wie JBB und so damals, gab es dann halt auch kleine Battle-Rap-Turniere mit 200 Abonnenten. Und so habe ich ja selber auch angefangen. Es gab dann bestimmt 20, 30 Battle-Rap-Turniere. Mein Battle-Rap-Turnier, habe ich gemacht, hieß Reim-Battle-Turnier und das Turnier war sogar falsch geschrieben, also T-U-N-I-E-R, also ohne das R dazwischen. Und da waren dann wirklich nur 200 Abonnenten hatte das und da haben nur 16 Leute teilgenommen, die haben alle mit Rap angefangen und da hatte man dann wirklich, wie eigentlich in der Cypher, so 16 Leute, die alle zum Anfang, alle zwei Wochen dann ein Video hochladen, sich gegenseitig Feedback geben und gegenseitig Infos geben. Da habe ich dann auch Kontakt bekommen zum ersten, der meine Mucke abgemischt hat und so. Und ich glaube, dass es dieses Gefühl zwar nicht im Original gab, aber dieses Gefühl von zusammen wachsen in der Cypher und sich da jede Woche einmal treffen, gab es in irgendeiner Form auch online, eben durch diese Battle-Rap-Turniere, die eben durch VBT und JBB bei der Jugend irgendwie da Anklang gefunden haben. Das vielleicht noch so abschließend, das fand ich auch ganz spannend. Das kann man sich vielleicht nicht so vorstellen, aber es war so eben mein Ersatz, wo ich auch zu Hip-Hop dann irgendwie richtig gefunden habe und ja, die Alternative gab es gar nicht mehr so richtig, glaube ich, aber vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall nicht danach gesucht und habe immer das halt online gefunden, sozusagen, durch diese Diss-Tracks auch.
Ja, voll. Ich fühle voll, was du meinst. Ich selber war ja nie aktiv irgendwie Rapper. Ich habe nie irgendwo teilgenommen oder sonst was. Aber ich weiß ganz genau, was du meinst mit diesen ganzen VBT-Geschichten und so. Auch bei mir, ich hing da nach der Schule vor meinem Rechner. So, dann hat man natürlich gewartet, dass die neuen Runden hochgeladen wurden. Man hat sich das angeguckt. Man ist da in dieses Forum rein so und hat mit Leuten, die man halt überhaupt nicht kannte, irgendwo in Deutschland geschrieben, diskutiert über irgendwelche Artists, die sich da halt gegenseitig gebattelt haben. So, das ist natürlich genau das, was du sagst, so, weil man halt einfach nicht in der Position war oder sich nicht so gefühlt hat, jetzt irgendwo im echten Leben, sag ich mal, irgendwo hinzusteppen, so, und sich das vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit hatte, weil es das in der Form einfach gar nicht mehr gab. So, das kann man, finde ich, schon so als die Cypher der Neuzeit so vielleicht ein bisschen betiteln.
Genau, von, und ich will auch gar nicht, also ich rede jetzt immer nur von mir, aber ich rede auch so ein bisschen aus meiner Generation, weil ich glaube, es haben wirklich mehr Leute geprägt und auch mehr Leute haben damals bei Battle-Rap-Turnier mitgemacht, als man denkt. Zum Beispiel, ich weiß nur, ich sag jetzt nicht, wie der damals hieß, aber so ein Edusa, ja, der hat damals auch Battle-Rap gemacht, auch in diesen kleinen Turnieren. Also ganz viele Leute, die heutzutage groß sind, haben bei diesen Mini-Battle-Rap-Turnieren damals mitgemacht. Also ich wollte nur mal ein Gespräch sprechen, weil da wird kaum drüber geredet heutzutage, aber ich weiß, dass, auch weil es schlecht gealtert ist, viele geben es auch gar nicht jetzt zu heutzutage, dass sie ja damals bei diesen kleinen Battle-Rap-Turnieren mitgemacht haben oder es gefeiert haben. Aber das war sehr, sehr prägend für eine ganze Generation von Deutschrap tatsächlich und war trotzdem nicht so digitalisiert und so unpersönlich, wie es vielleicht von außen wirkt. Es gab dann doch diese kleinen Kreise irgendwie, auch wenn es nur online war, die aber doch persönlich waren und irgendwie, ja, vielleicht in die Richtung ging, wie man Hip-Hop andere vielleicht vor 30 Jahren kennengelernt haben, so, also als Ersatz so ein bisschen, ja.
Weißt du, was total lustig ist? Ein Feld, das total an mir vorbeigegangen ist. Weiß ich noch ganz genau. Richtig, also richtig auch fast unangenehm in meiner Rolle in dem Ganzen. Ich dann irgendwann, wenn dann Protagonisten da heraus auf einmal auf einer anderen Ebene quasi auch präsentiert wurden, ich das mitbekommen habe. Aber das schönste Beispiel daran ist, dass ja, ich kann so, mein Freund Pimpf, wir sind Freunde und wir sind das aber geworden, weil wir einfach, wir mögen beide Fußball. das lustigerweise war es immer, er war in den gleichen Stadien oder in den gleichen Groundhopper-Routen unterwegs, irgendwo in Europa, wo ich gerade eine Woche vor oder da zwei Wochen hinterher war. So sind wir darüber und gar nicht über Rap und gar nicht über Battles und gar nicht über dies, das, das alles. Und ich im Nachhinein in quasi auch im Gespräch mit ihm ja auch erst nochmal mit einem anderen Blickwinkel darauf gekommen habe, was für eine krasse Welt das eigentlich war. Und da finde ich auch so geil, dass diese Generationssache, also du bist eine andere Generation, das merke ich jetzt auch noch wieder an Punkten, dass das nochmal wieder eine andere Generation, diese Generation war eine total andere Generation und davor war es aber alles so ein bisschen Mix, der so ein bisschen mehr zusammengehört hat. Und diese Battles haben krass für eine Abgrenzung gesorgt, auf der ich auf jeden Fall auf der anderen Seite stand und nicht mehr mitgeschnitten habe, warum jetzt der mit dem im Viertelfinale von irgendetwas, in welcher Form auch immer, Audio, Video, was auch immer. Und ich andersrum ja auch bis heute aber Leute kenne, die die-harte da drin Fights abgeliefert haben. So, es ist schon eine geile Welt.
Ich habe das auch alles halt aufgesogen, vielleicht auch als Kind. Also Pimpf kenne ich jetzt auch durch VBT eben 10, 11 Jahre. 2012 war die erste Runde. Ich kenne ihn ja schon mega Magic. Oder auch hier die Imitation von Battle by Basti von Morlock zum Beispiel. Also ich merke auch heutzutage, merke ich mir auch Sachen schlechter. Es war auch wirklich die Zeit, wo ich Rap konsumiert habe. Ich habe da so viel, was ich mir noch merke. Teilweise komische Insider vom VBT-Sachen, irgendwelche Insider-Sachen habe ich mir im Kopf gemerkt. Ganz weird. War einfach sehr prägend. Genau, wollte ich einfach nochmal gesagt haben. So, ist voll spannend. Ja, und auch Shoutout an Pimpf, ne? Ich mache ja bald Supporter in Leipzig.
Ah, geil. Aber auch ein nächstes Megathema eigentlich. Ich freue mich. Hier kommen die Themen reingeschneit. Ja, ja. Ich frag mich gerade, ob Morlock Dilemma als Künstler mit dann doch der Wut und dem ist es, was ist denn das? Ist dieser gewissen Prise von auch Ignoranz der Umwelt gegenüber. Du wärst ja Champion aller Klassen geworden in dieser Battleform, wenn du dich direkt einem Gegner gibst, das 15-jährige Du rein. Kann ins sein.
Also
VWT.
Ich gebe Hexer ja recht. Also das kann durchaus sein. Ich habe darüber auch schon mal nachgedacht, wenn jetzt ich quasi 10, 15 Jahre später geboren worden wäre, dann hätte das natürlich auf mich einen Reiz gehabt. Und ich bin mir, also es ist immer, was wäre wenn, ne? Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass ich da auch irgendwie mich versucht hätte darzustellen in irgendeiner Form. Also, weil wir haben ja da auch wieder dieses Beispiel, was ich vorhin angesprochen habe, mit dem, dass man Musikvideos als Kunstform akzeptiert und anerkennt. Und natürlich bei einem VBT war es jetzt auch nicht nur wichtig, wie gebattelt wurde, sondern es gab da auch Videos bei aller Kritik, aber es gab ja auch krass aufwendige Videos, die wo man sagt, krass, also da steckt echt ein Haufen Arbeit, Zeit und Knowledge drin und man kann das halt auch nutzen, auch als Darstellungsform und es wird auch so gewertet, ne? Ich weiß nicht, wie das Voting da war, aber ich glaube, das hat da auch mit reingespielt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn ich jetzt hier, keine Ahnung, Generation 98 oder sowas gewesen wäre und ich irgendwann mal zu Weihnachten so eine Digicam oder Tele, ich weiß gar nicht mehr, wie das jetzt, wie der technische Stand da jetzt 2010, 11 war, so, aber wenn ich da quasi das Equipment gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch ausprobiert und rumprobiert in meinem stillen Kämmerlein und es ist durchaus möglich, auf jeden Fall.
Schön, Alter. Ich mag die Bilder, die hier heute entstanden sind. So,
ja, auf der anderen Seite frage ich mich halt, ob ich dann Mucke gemacht hätte, weil das ist halt leider auch immer bei diesen Formaten, da gibt's nicht, also von diesen vielen, vielen Leuten, die da mitgemacht haben, die da sind halt, also eine Handvoll hat danach irgendwie das anwenden können, um dann auf diesem Musikmarkt quasi stattfinden zu können. Also entweder war dann die Puste irgendwann aus, also kann ich auch noch spekulieren, dass dann irgendwann die Leute die Hände gehoben haben und gesagt haben, ey, nicht noch eine Saison hier Videos schneiden jede Nacht oder keine Ahnung, also so, oder ich habe jetzt fertig studiert, ich werde dann doch Ingenieur oder so, keine Ahnung. Aber das ist ja so ein Problem, ne? Das hast du ja bei den Rapper-Mittwoch-Leuten genauso wie bei VBT, JBB. Da sind dann ja quasi so ein, zwei Koryphäen, die dann Rapper geworden sind mit einer anschließenden Karriere. Das darf man natürlich auch nicht vergessen, so, das ist nicht dasselbe.
Cool. Aber da finde ich es dann spannend, da weiß ich zum Beispiel nicht, ob ich es geschafft hätte, vor 20 Jahren anzufangen mit Musik, hätte ich das nicht gehabt, weil für mich hat sich dann, ich habe damals einen großen Cut gehabt im Leben mit 14, habe dann mit Rap angefangen und für mich hat sich das halt sehr einfach angefühlt, weil ich habe halt schon gesehen, dass andere Leute das auch machen können, das vorgemacht haben. Dadurch hat sich das für mich sehr automatisch angefühlt. Ja, ich hole mir jetzt ein Mikrofon, die anderen machen das ja auch so, ich hole mir das Programm und dann reiche ich das da einfach mal ein. Deswegen habe ich da auch so viel Respekt, wenn man halt von der alten Garde ist, weil das war, glaube ich, noch ein ganz anderer Schritt mit mit Hip-Hop anzufangen, einzusteigen. Deswegen, ich habe da auch nicht so eine romantische Geschichte. Ich habe jetzt nicht so dieses einschreckende Erlebnis, irgendwie mit 7, 8, wo mein Vater mir Hip-Hop oder so vorgespielt hat, weil da, wo ich halt groß geworden bin, war halt Hip-Hop schon so gut wie Mainstream, ne? Das heißt, es war irgendwie auch, ich habe das halt gehört und gefeiert und wollte es halt dann selber machen irgendwie. Ja, ist halt sehr spannend auf jeden Fall.
Wie alt ist denn dein Vater, wenn ich fragen darf?
Mein Papa ist jetzt 60 schon. Ja.
Ach so, okay, gut. Weil ich hätte gedacht, so theoretisch hätte es ja sogar sein können, dass der mal irgendwo auf Konzerten damals war oder auf Jams in Leipzig. Aber dann in dem Fall wahrscheinlich eher nicht.
Aber der ist Fotograf, Olaf Martens. Keine Ahnung, ob das dir was sagt. Der ist auch Ostfotograf gewesen. Oder ist ein bekannter, relativ bekannter Ostfotograf, aber es ist was anderes.
Ich check das mal. Ich bin nicht so mit Namen.
Wie ich jetzt direkt Google aufmache, um das nebenbei ganz kurz mal zu checken. krass, okay, stark, stark.
Genau, halt Kunstfotograf, deswegen, er ist auch selbstständiger Künstler, das hat er mir halt auch immer vorgemacht, deswegen habe ich vielleicht auch, war für mich immer klar, dass ich vielleicht Rap machen möchte, weil ich habe so gemerkt, selbst wenn es schlecht läuft, irgendwie kann man sich durchdribbeln, irgendwie muss es gehen, ja.
Ich lass kurz Ruhe hier einfach, Yannick, du musst ja, überlegen.
Also ich würde sagen, das Interview ist an einem toten Punkt angekommen.
Nee, gar nicht. Ich hab nur, keine Sorge, wir haben noch genug. Ich habe schon wieder ein bisschen Sorge um die Zeit, aber ich verliere mich gerade hier ein bisschen auf einer Seite. So, Olaf Martens, ne?
Genau.
Stark. So, an der Stelle bleiben wir auch mal hängen, ja, und 60 stimmt auch, ist total super. Aber das mache ich jetzt erstmal zu. Denn ich sehe Yannick auch und Yannick muss immer so ein bisschen darauf aufpassen hier und das schafft er nie, dass wir so ein bisschen im Paket bleiben, wie das Podcast-Professoren uns beigebracht haben.
Nee, hier ist
30, 45 Minuten kompakt, schnell und ich immer das ist Hip-Hop, wir machen hier so lange, wie wir wollen. Wir haben aber auf jeden Fall noch Kategorien, die wir durcharbeiten wollen und das machen wir jetzt an dieser Stelle mal, denn also, ja, habt ihr geil viel Input gegeben. Hier sind 3 neue Stammtisch-Themen bei rausgekommen. Mhm. Wir haben euch nochmal geil von der anderen Seite kennengelernt. Ihr werdet auf jeden Fall Morlock nochmal mit mir one-on-one hören, wenn ihr euch das Interview anschauen wollt. Ihr beide habt aber auf jeden Fall Classics mitgebracht und ich würde sagen, mit denen fangen wir mal an. Dann schließen wir nämlich Bild von euch ab. Hexer, wen hast du mitgebracht und warum?
Genau, ich habe eigentlich das erste Hip-Hop-Album, was ich wirklich so am Stück gehört habe und wirklich auch im Loop gehört habe und auch irgendwie ich gemerkt habe, dass es sogar die Jahre danach so ein bisschen den Stil von mir geprägt hat in irgendeiner Form. Das ist bei mir immer so, deswegen ich höre mittlerweile auch nicht mehr so oft oder nicht so gerne zu viel Musik im Loop, weil ich merke, das geht automatisch immer rein. Und zwar ist es von Kool Savas, das Album Märtyrer. 2014 ist es erschienen, was sowieso so ein prägendes Jahr für mich war, wo ich auch selber mit Rap angefangen habe. Ja, und wollte es einfach mitbringen, weil es war für mich damals so das perfekte Zwischending zwischen Flow, Rap-Technik, aber irgendwie auch noch einer gewissen, weiß ich nicht, Klasse. Es war einfach, also es war für mich der perfekte Rapper irgendwie damals und so bin ich da reingekommen. Habe es mir jetzt auch gestern natürlich nochmal angehört am Stück, einfach um es nochmal ein bisschen aufzufrischen, weil ich es jetzt irgendwie auch, glaube ich, schon ein halbes Jahr oder so mir nicht mehr gegeben habe. Und ist einfach nochmal deutlich geworden, also es wäre ja, pures Battle-Rap-Album, es sind ja wirklich eigentlich alle Tracks sind nur reingespittet, nur gebattelt, aber ich feiere das voll so. Sehr atmosphärische Beats und ja, war einfach eine sehr prägende Zeit und hat, glaube ich, irgendwie alles an sich sehr geprägt einfach von mir.
Ja, sehr schönes Album, stimmt das Gesamtpaket auf jeden Fall. Ich weiß, ich bin persönlich jetzt, was die komplette Diskografie angeht, jetzt nicht so der Diehard Kool Savas Fan, so, aber das Album, als das gekommen ist, weiß ich auch, das habe ich auch sehr viel gehört zu der Zeit. Genau wie du sagst, von vorne bis hinten, da stimmt einiges auf jeden Fall. Auch live habe ich ihn ich weiß nicht, ob es genau das Jahr war oder eins später oder so auf dem Splash, aber irgendwie um den Zeitraum gesehen, kam da auch sehr, sehr krass rüber.
Es war auch immer, es klingt so lächerlich, ne? Aber das war halt auch 2014 war das Jahr, wo Spotify rauskam. Also ich habe davor immer schon, das klingt voll dumm, ne? Aber es ist nun mal prägend irgendwie. Weil ich habe davor auch schon Rap gehört, aber dann da wurde davor immer Tracks so rumgeschickt, irgendwie auf deinem Android-Handy, auf deinem Player hast du es dann irgendwie vorgespielt. Aber dann gab es endlich 2014 halt Spotify das erste Mal. Dann war halt, glaube ich, im Mai diese Kollega King-Phase. Die habe ich auch schon gut gefeiert. Die ging halt komplett viral. Jeder hat ja Kollega und King gehört so, und sich das auch angeguckt. Ich konnte aber mit Kollega immer nicht 100% was anfangen, weil ich es irgendwie flowlich ein bisschen. Also es war einfach geschmacklich, war es nicht perfekt einfach in meinem Kopf. Und dann kam halt irgendwann dieses Savage-Album raus. Ich glaube, das war ja November dann. Genau, und das habe ich dann auch das erste Mal so richtig am Stück loopen können, eben weil ich es auch so ein guter Quali hatte und eben auch diese Spotify-App habe. Voll dumm klingt das, ne? Aber es ist nun mal so. Ja, voll, so fing es dann irgendwie alles so richtig an.
Ich finde es gerade lustig, die Vorstellung, wenn du dann, keine Ahnung, selber mal in 20 Jahren nostalgisch erzählst, wie du dir die Spotify-App runtergeladen hast.
Klingt voll dumm, wahrscheinlich wird es sogar irgendwie nostalgisch klingen, irgendwie, ich weiß nicht.
Ich will mich gar nicht lustig machen, weil es wird wahrscheinlich genauso sein halt, ne? Also es ist halt.
Ja, weißt du, was das physische Erlebnis daran war, dass du ein Handy dabei in der Hand hattest und es nicht auf deine Cloud vor deinem Auge geladen hast.
Ja, genau, aber auch trotzdem, auch das Cover und alles davor, man hat sich ja die Dateien wirklich rumgeschickt und so, und das war auch teilweise unbeschriftet und so. Und einfach auch die Soundqualität, das weiß ich auch noch damals, dass es halt übel geil war. Ja, auf jeden. Man muss auch sagen, ich hatte ja davor immer schon viel mit Musik zu tun. Ich war halt in so einem Kirchenchor, habe ich irgendwie 8 Jahre Musik gemacht. Und deswegen war für mich dieses CD-Kaufen wurde mir halt irgendwie nie so beigebracht. Man war irgendwie immer schon so in seinem eigenen musikalischen Bubble. Man musste immer schon so viel Musik selber da abliefern. Das war halt wirklich jeden Tag irgendwie 2 Stunden Probe und jedes Wochenende Auftritt, dass man gar nicht so die Zeit hatte, selber Musik zu entdecken. Und ich bin da halt 2014 dann ausgetreten. Und deswegen war das überhaupt die erste Möglichkeit für mich, so richtig Musik zu diggen. Und das war halt dann irgendwie in dieser Form, auch wenn es ein bisschen lächerlich klingt. Aber es ist halt die Wahrheit, ne? Und es liegt, glaube ich, vielen so meiner Generation. Ich glaube, viele reden dann lieber gar nicht darüber, aber das ist ja auch schade, ne?
Von dem Album finde ich den Song Rap übrigens total spannend, weil es die Geschichte von dem Typen, der nur Rap über Rap macht, noch einmal auch 2014 auf den Punkt gebracht hat. Das ist so meine Nummer von diesem Album, die hängen geblieben ist. Und gar nicht die Hits. Gar nicht die Hits. Also liebe Grüße, Savas, du weißt das. Ich bin gar nicht so der größte Fan, wenn er anfängt mit Hooks und Singen und so diese ganzen Sachen. Da bin ich gar nicht so dabei. Ich mag es, wenn er so ein bisschen selbstreferenziell über den
Ich King mag Rap Pimp Rap. Legionär.
Ja, weiß nicht. Ich mag Neon Gelb. Wir haben noch ein anderes Album von unserer Seite, aber bevor das kommt, muss The Legendary Morlock Dilemma erzählen, was der Classic ist, den ihr da draußen unbedingt gehört haben solltet, bevor ihr seine Platten kauft.
Ja, also das ist tatsächlich sogar noch eine Generation vor mir. Find aber so, dass das ich mach's jetzt spannend, ich baue erst rum auf und dann erzähle ich, was es ist. Also es ist auf jeden Fall ein Album, was halt ein bisschen untergegangen ist. Savas hat sich, glaube ich, auch mehrfach geäußert, dass die Jungs auch mit eine Inspirationsquelle waren oder zumindest, dass sie das gefeiert haben, was in Berlin ja selten war, dass die quasi Musik außerhalb von Berlin gehört haben. Die Rede ist von Konkret Finn und Reimrausch Randale. Sind Frankfurter, die auch, also ich würde sagen, Deutschrap mitgeprägt haben, dahingehend, dass die quasi auch, ich glaube sogar die ersten waren, die auf Deutsch in dieser, von dieser Qualität halt gerappt haben. Und also im Raum Frankfurt so oder generell Hessen kennt die auf jeden Fall jeder, der sich für Rap interessiert. Und für mich war Tone, der ein Teil der Band ist, viele, viele Jahre, er ist ja leider nicht mehr aktiv, aber viele, viele Jahre in meiner ewigen Top 5, sage ich jetzt mal, was Deutschrapper betrifft so. Und ich habe jetzt seit ein paar Jahren guten Draht zu dem Ist. Das ist der zweite Rapper der Band, so, der ja auch schon über 50 ist. Und wir sind mittlerweile richtig gut befreundet. Ich sehe den auch nächste Woche in Frankfurt und so. Und von daher habe ich mich dann noch mal damit mit der Band auseinandergesetzt und auch öfters gehört. Und ist wirklich wichtig, eine sehr, sehr wichtige Band für harten Frankfurter Sound, die aber leider jetzt nie so die, meiner Meinung nach, die Credits bekommen haben, die sie eigentlich bekommen müssten. Also zieht euch das rein.
Das finde ich total krass. Also da, ich weiß nicht, ihr beide wird wahrscheinlich nichts dazu sagen können, aber ungefähr jeder, der die Chance gehabt hat, Konkret Finn mit zu erleben oder das zu hören, der wird immer sagen, absolut underrated. Wie dieser geile Wein im Keller, der halt nicht verkauft oder nicht gut verkauft wurde, aber du den aufmachst und sagst, Dicker, was liegt denn hier noch für Kisten? Alter Schwede, wisst ihr ja nicht, was ihr für Schätze hier habt. Es ist interessant, dass du das hier gewählt hast und nicht Ich diss dich, weil das ist ja der erste und lustige Anekdote eigentlich für diese Runde hier, der erste Battle-Rap-Track gewesen, der damals rausgekommen ist.
Das war halt ein Album, ne? Also Diss dich ist ja eine Single, aber das Album wollte ich halt nochmal herausheben. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wann das ist auf jeden Fall irgendwann in den 90ern recorded worden, aber kam später raus, also so richtig genau weiß ich es nicht.
2001. Ich war geboren, bin ich. Okay, ein Jahr war ich wild.
2001 rausgekommen und sowas alles. Genau. Aber auch ich bin deshalb darauf gekommen, weil ich das dich ja schon auch die Nummer ist, die, wenn man sich mal ein bisschen mit Deutschrap Geschichte auseinandergesetzt hat, das ist das, wo man vielleicht mal so ein kleines bisschen den Punkt kriegt, wo man mal zuhören kann. Aber zum Beispiel auch lustig, wenn du mit Menschen über die Zeit sprichst, vor allem mit Frankfurter darüber sprichst, dann sagt jeder Ton der König.
Ja. So.
Und es ist ganz lustig, Omipur, Politiker der Grünen, Gast bei mir gewesen bei Was ist Rap für dich? Gerade jetzt vor kurzem in der aktuellen Folge. Und der hat halt original, also ungefragt, alle 3 Minuten gesagt, ihr müsst mehr Ton hören, sonst seid ihr schlechte Menschen im Prinzip, so sinngemäß. Und das finde ich halt krass, wenn man dann wiederum die Wertschätzung innerhalb des Gesamtbildes von Hip-Hop in Deutschland sieht. Also ein Pflichttermin zuzuhören, aber bestimmt nicht so einfach reinzukommen, wenn man nicht bereit ist zu fühlen, was da gemacht wird.
Ich musste mal eine Call schreiben über Hip-Hop-History, ganz schlimm, 10 Seiten nur, und da kam auch ganz viel, wurde Tone genannt, also überall in Wikipedia kommt er auch vor als einer der Urväter, wurde ganz oft genannt auch, tatsächlich.
Ja, spannend.
Auf jeden Fall. Und der ist ein richtig geiler Typ, so, der ist jetzt auch auf meinem Album, der kam eigentlich über Beatbox in die Hip-Hop-Szene, und das war mir auf jeden Fall eine große Ehre, der hat bei meiner letzten Single, bei Bruderkuss, hat er mir eine Beatbox-Spur beigesteuert, und das war mir eine sehr wichtige Sache.
Ja, viel stark. Sehr gut. Wir haben Klassiker, der damals schon fast mainstreamiger war, als er rausgekommen ist, und ehrlicherweise auch, muss man so sagen, nicht so funktioniert hat, wie sich das damals die Major-Industrie gedacht hat.
Yes,
so sieht's und trotzdem aus. Ist es ein Classic, über den wir reden müssen.
Wir haben 2 Mann gegen den Rest von Kreuzfeld und Jakob dabei. Das Ding wird am 27.10. 20 Jahre alt. Ist das, ja, Nico hat es schon ein bisschen angedeutet, zweite und letzte Album der Crew aus Witten. Damals über Major Label rausgekommen, das Album, und ja, nicht ganz so performt, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat. Kurz danach war dann die Zusammenarbeit auch wieder beendet. Nichtsdestotrotz hat das Album, finde ich, zu Recht Klassikerstatus, unter anderem Songs drauf wie Witten City, Wild Boys mit meinen Jungs. Nico, du kannst mehr zu Kreuzfeld und Jakob sagen als ich auf jeden Fall, weil für mich ist das so in dieser Zeit, wo ich so Rap sozialisiert bin, aber andere Einflugschneisen hatte als diese Musik irgendwie und das Ganze dann halt wie so oft nur nachgehört habe. Aber der Name Kreuzfeld und Jakob natürlich im Deutschrap schon eine Hausnummer ist, auf jeden Fall.
Ja, Mordak, sag du mir mal was zu Kreuzfeld und Jakob, bevor ich anfange hier zu referieren.
Also ich bin auf jeden Fall damals auch Riesenfan gewesen. Ich bin halt schlecht mit so Jahresdaten oder Namen. Ich weiß jetzt, das war das zweite Album, meintet ihr, ne?
Genau.
Okay,
ich übernehme die Details.
Genau, ich glaube, bei dem ersten war ich halt absolut hart, also Partner hieß das, glaube ich, die Single oder eine 12-Inch. Da war auf jeden Fall bei mir alles vorbei. So, also Lackmann ist definitiv auch ein absolutes Deutschrap-Unikat. Ich habe auch 2008 mit ihnen einen Song für mein Album damals aufgenommen. Das war auch eine riesen Ehre. Und Lackmann war auch der Erste, der sich, sage ich jetzt mal, von den Leuten mit einem größeren Namen auf mich aufmerksam wurde. Also irgendwann hat jemand ein Tape von mir damals zugesteckt, als sie mal in Halle gespielt hatten. Ein paar Tage danach klingelte mein Telefon und Lackmann war dran und war so, ey, wir haben reingehört, feier ich voll und ey, wenn du mal im Ruhrpott bist, sag Bescheid und so. Und das war auch so eine Sache, das hätte der ja nicht machen müssen, weißt du? So, der hätte ja nicht zurückrufen müssen oder Props geben. Und so schätze ich Lackmann und auch beide ein. Also auch später der Flipster, der hat ja dann bevor er dann wirklich im Ärzte-Business komplett aufgegangen ist, hatte der, glaube ich, noch mit Selfmade zu tun.
Mhm, Selfmade gegründet.
So ganz dunkel. Und wir waren parallel, hatten in Leipzig so unser erstes Label Snuff Pro gegründet, und in der Zeit gab es sehr viel Kontakt darüber, und da stand zum Beispiel, was ich damit sagen will, ist, da gab es immer Liebe, und es war auch immer so ein bisschen so, die haben schon geguckt, so, dass man Leute pusht, so, die quasi jetzt von der Infrastruktur oder vom Erfahrungsschatz her jetzt nicht so wahnsinnig, dass da nicht so wahnsinnig viel geht. Von daher, ich habe die beiden Jungs immer als sehr, sehr, also geile Rapper auf jeden Fall, aber auch als sehr, sehr positive, gönnende
Herzmenschen abgespeichert. So. Also die das kann man ja leider nicht über jeden im Game sagen. Und was das die musikalische Bedeutung betrifft, also wie gesagt, ich weiß nicht, wann es rauskam, aber dieses Partner-Ding hat richtig reingeknallt. Und es gab in den Jahren dann auch ganz viele Features mit Savage und also vor allem Lackmann mit Savage. Und ich habe diese Zeit war so meine Deutschrap-Zeit. Das habe ich wirklich gefeiert, wo irgendwie Sachen, wo dann Curse mit drauf ist und Lackmann und Savage und alle sind irgendwie eigenständig und auch vom Sound her oder vom wie sie rappen völlig eigenständig. So, das habe ich gefeiert. So, das war so meine Fanzeit, würde ich mal sagen. Also ich verbinde quasi Kreuzfeld Jakob auch mit so meiner Deutschrap Golden Era.
Danke für dieses Statement. Dexter, du hast was? Dann leg los.
Nö, ich wollte auch sagen, also wenn man jetzt immer vielleicht denkt, in UF, dass ich da gar keine Ahnung habe, aber Lackmann wurde bei uns auch viel gehört. Also das hat auch Legendenstatus, wird auch viel in Leipzig gepumpt. Kreuzfeld Jakob halt weniger, bei uns eher Lackmann und weiß ich nicht, zum Beispiel Verwahrloste Lines ist dann eher unsere Zeit, wo wir dann so richtig drauf gekommen sind, auf ihn dann natürlich auch viel nachgehört haben. Aber das ist verrückt. Also der hat auf jeden Fall, glaube ich, in allen Riegen irgendwie da diesen Legendenstatus. Weiß ich nicht, denn jetzt nicht nur bei Morlock hat, wollte ich noch dazu sagen. Also sehr viele Props auch von mir natürlich.
Ja, und danke dafür, weil ich finde es total geil. Also kenn den jetzt auch, solange der da ist, ne? Und ich weiß noch ganz genau, wie es früher sich immer so angefühlt hat, wenn du Kreuzfeld Jakob gehört hast, so beide so viel Energie da drin und das krasse Sachen, auch also irgendwie auch viel besser als das, was die Industrie darin verstanden hat, aber Credits innerhalb der Szene sein Vater, denn du sagst ja selber, die Partner-EPs, das gibt's nicht bei Streamingdiensten, aber die es wissen und kennen und hören können, die wissen, wie geil das ist. Gotteswehr Kreuzfeld Beitrag ist das Klassikalbum, das sie geschafft haben. Dieses Album ist dann so ein bisschen, glaube ich, auch das Scheitern an der Industrie. Dann geht der eine so ein bisschen so einen anderen Weg, auch beruflich. Der andere bleibt auf ewig Rap verbunden. Und wenn du dich heute mit Lucky darüber unterhältst, dann weißt du natürlich, was für eine Legende er ist. Ist heute aber immer noch so settled. Und es war so lustig, so selber so Sätze wie, ey, ich bin heute ein viel besserer Rapper, als ich es damals hier gewesen bin oder jemals hätte sein können. Und da kommt nämlich dann der Faktor rein, wie der heute sich einen Legendenstatus auch als Lackmann mit Witten Untouchable und sowas aufgebaut hat. Jeder liebt Lackmann. Und das Geile ist, frag mal die 10 größten Rapper in der Geschichte von Deutschrap, schneiden wir mal links und rechts vielleicht ein bisschen so Straßenrapper ab. Aber alle, die der Hip-Hop-Kultur verwurzelt sind, alle feiern Lackmann. Und ja, in der neuen Generation hat jeder, wenn Lackmann auf einer Tapefabrik oder sonst irgendwo, dann alle, also salutieren im wahren Sinne dem Untergrundkönig Lackmann. Und dazu, und das muss ich auch sagen, das ist meine persönliche kleine Anekdote, habe ich in den letzten Jahren durch so ein paar Formate und auch ganz andere Bereiche, so auch im Gaming und so ein bisschen intensiver und noch mehr mit ihm zu tun gehabt. Das ist einfach auch so ein geil, guter Mensch und Typ. Und das macht die Klammern drumherum so schön, warum ich heute auch mit dem Lächeln immer sagen kann, früher habe ich vielleicht einmal mehr über ein Lackmann-Paar drüber geskippt bei Kreuzfeld und Jakob. Und dann entschuldige ich mich heute dafür, weil du bist einfach ein krasser Typ. Und deswegen ist es ein Album der Woche, das wir nehmen müssen. Und Wild Boys, um da am Ende zu kommen, dieser Song davon ist auch bis heute also der Beat, wir reden von 2003. Hört euch den Beat an. So. Punkt. Laudatio zu Ende. Ja, denk, das ist der Moment, wo du übernehmen musst, damit ich nicht noch selber weiterrede.
Was soll ich dazu noch sagen? Wenn du so nee,
neues Thema. Auf den,
ach, neues Thema. Thank Backs for It's Friday. Glaubst du, der Song würde heute in die Playlist kommen, wenn 100%. Er heute noch mal rauskommen würde?
Würdest du ihn picken?
Würdest du ihn picken?
Ja, Song der Woche? Cover. Definitiv. Auch Song der Woche. Jetzt mache ich mir immer einen Spaß daraus, mittlerweile auch Song der Woche so auszuwählen, dass du danach denkst, muss ich mir 3 neue Songs aussuchen.
Ja, so sieht's aus leider.
So wie diese Woche. Kommt der eigentlich morgen raus, der Podcast? Oder wann kommt der raus?
Direkt im Prinzip heute, wenn ihr es gehört habt. Nee, also morgen früh ist er raus. Also wenn ihr es hört, ist heute.
Genau, ich droppe nämlich auch eine Single, fällt mir gerade. Also irgendwie muss das doch jetzt ja auch. Wann ist denn die Zeit, um hier Promo zu machen?
Dieser Podcast ist nicht die Zeit, um Promo zu machen. Dieser Podcast ist die Zeit, um da zu sein. Aber du kannst gerne nein, alles sagen, Quatsch, was du möchtest.
Nee, ich habe nur gerade überlegt, weil ich dachte so, okay, wenn jetzt Dingsbums. Nee, also jetzt kommt es natürlich wahnsinnig aufgesetzt zu sagen, dass heute Nacht der neue Song Triggerwarnung mit Sammy Deluxe und Moloch Dilemma rauskommt. Aber falls ihr noch überlegt, welches Cover für eure Super-Playlist in Frage kommt, kommen könnte, dann hört euch den auch mal an.
Das ist ganz schön. Das sind wunderbar. Das sind Dinge, die du mit Yannick besprechen kannst. Da halte ich mich direkt raus. Fakt ist aber, und das ist ja das, was ich auch immer in diesem Kontext sage, jeder dieser Gäste, wenn sie was machen, ist dabei. Weil wir nämlich so breit wie möglich in diesem Format, in dieser Playlist aufgestellt sein wollen und natürlich auch diesen Raum geben und uns darüber freuen, wenn Menschen wie ihr was macht, damit wir danach drüber reden können. Und es gibt ein Interview mit dir, Hexal, mit Emma, das man sich auf jeden Fall nochmal ausführlich anhören kann. Es gibt ein Gespräch zwischen uns beiden, das demnächst auf dem Kanal ist, wo man viel hören kann. Aber da ihr Gäste seid, landet ihr definitiv nicht in der Auswahl der Songs. Denn das ist nämlich unsere Art von Stammtisch, dass wir nicht dann auch noch hier so Lobhudeleien auf euch machen wollen. Deshalb auch nicht so ein großer Promo-Block. Ihr seid ja hier, das ist der Grund, warum wir sagen, Salut. Aber die Mucke, die hört euch bitte in der Playlist an. Ich habe mir aber drei Songs ausgewählt und Yannick, du hättest sie auch genommen, ne? Der erste, Anzu, gestern.
Ja, safe. Hätte ich genommen.
Ja, finde ich nämlich auch gut. Ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen emotional gewesen, oder? Beim Durchhören, das ist alles
sehr melancholisch. Ja, weiß nicht, was los war mit dir letzte Woche da.
Die ganze Generation hat so ein kleines bisschen, so auf jeden Fall mir so den Schmerz, zumindest bei zwei Nummern, so ein bisschen draufgegeben. Sehr schöne Nummer, sehr melancholisch, gefällt mir gut. Die zweite Nummer genauso, da wird's noch minimaler und noch emotionaler und erst hinten raus dann so quasi ein bisschen Rap, war sehr gesungen, was ist das für ein Gefühl von Elias und Absilon? Auch da, und ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe bei beiden so nicht immer so bei jedem Song das Gefühl, dass das mein Ding trifft. Ich verstehe voll, was die ihrer Generation geben. Und hier steige ich dann voll mit ein. Und habe sehr viel Freude daran. Und der dritte ist Reezy. Und das ist so gerade aus der Neuzeit heraus so, Es gibt das so auf der ein paar Mal so in dieser Szene, dass du so siehst, du weißt, wo die Reise hingeht. Und das ist bei Reezy so der Fall. Das geht ums Team drumherum und aber auch um die Mucke, die er macht. Und diese neue Nummer, 14 Passenger, 14 Passagiere, ne? Ich kann dir gar nicht genau sagen, worum es geht, aber ist der Vibe.
Fühl ich. Ja. Fühl ich.
Welche von den dreien hättest du auch genommen?
Ich hätte Anzu und Reezy auch genommen.
Ja, stark. Sehr gut. Mhm. Und du musstest deshalb wählen?
Erstmal wolltet ihr noch was. Hexa, du hast so viel genickt bei den Songs.
Ach so, nee, Entschuldigung.
Alle drei mega nice. Also Anzu am nicesten feiere ich sehr immer. Ach, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt dazu was sagen soll oder nicht. Aber
du feierst
es. Nee, es ist wie Nico genauso mit Reezy. Das stimme ich 1:1 auch so zu. Das ist so... Der wirkt halt schon wie so ein Superstar, ne? Da passt irgendwie halt alles irgendwie. Und Absilon finde ich sowieso krass, was er auch gerade mit Wassermann macht. Diese ganzen Promo-Sachen finde ich alle auch sehr nice, was die gemacht haben. Also kann ich alles voll nachvollziehen, auf jeden Fall. Ist approved, Hexa approved.
Sehr gut. Ja, dann mal gucken, ob du meine Songs auch approven kannst. Ich habe mir als ersten Song Klassenfahrt von BHZ rausgepickt. Ist ähnlich wie bei dem Reezy-Song bei dir, Nico. So gehört und einfach den Vibe für gut befunden. So die Jungs gehen halt auf Klassenfahrt, machen Italienurlaub und das ist der Song dazu. Hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Song Nummer 2 ist Weit und Blau von Tua. Und da habe ich mich einfach richtig drüber gefreut, dass da wieder neue Musik kommt. Ich finde die halt auch bockstark. Ich habe ihn im September auf dem Reeperbahn-Festival live gesehen. Das war ein 10-von-10 Auftritt. Und eigentlich insgesamt, der Typ passt ja auch ganz gut zum Thema dieser Folge. Also macht einfach irgendwie antizyklisch Musik. Das letzte Album aus 2019 und kommt jetzt wieder zurück mit einem A bis Z Megaprodukt, wie es aussieht. Also wenn man sich das Video jetzt zu der Single anguckt, wie das aussieht, wie das klingt, finde ich richtig gut, freue mich richtig drauf, was denn da am Ende auf dem Album Eden wird es heißen, was da noch so drauf ist, was anders so auf uns zukommt. Deswegen mein zweiter Song. Und Song Nummer 3 ist Außenseiter von Antifuchs. Der ist auf ihrem Album Feminine drauf, was jetzt letzte Woche am 20. auch erschienen ist. Und Nico war fleißig, hat sich auch mit ihr zum Interview getroffen. Deswegen war das ganze Thema irgendwie bei uns in der Redaktion einfach sehr präsent. Und deswegen hatte ich das irgendwie sehr auf dem Schirm. Habe mich da vielleicht ein bisschen mehr mit auseinandergesetzt als mit anderen Sachen noch. Und deswegen das mein dritter Song als Appreciation, dass das Album jetzt da ist und dass man sich das auf jeden Fall anhören sollte.
Ja, Cosign, hört euch das Interview an, auch alle drei Songs, gute Auswahl. Das Gute ist, man kann es ja mal sagen, Morlock, du hast ja eine gewisse Alleinstellungsposition innerhalb dieser Szene, die er erarbeitet. Ich weiß, du sagst, es gibt auch andere Leute, auch im Interview hatten wir den Punkt. Trotzdem, guckst du so links und rechts, bist du auch jeden Freitag gespannt, was wir in die Playlist gepackt haben oder hörst du das nicht an?
Natürlich. Die ganze Woche fiebere ich auf den Freitagabend hin. Eigentlich schon Donnerstag, denn 23.59 Uhr geht es schon los. Da ist meine Zeit. Da sitze ich im seidenbestickten Pyjama und
öffne den Cognac.
Ich bin ehrlich, ich versuche, es ist halt schon echt zeitaufwendig, das, was ich mache. Und ich hier und da schwappt mal so ein Künstler in meinen Teich. Und dann gucke ich mir das an und manche Sachen finde ich dann interessant, manche nicht. Ich finde zum Beispiel Hexer, auch wenn wir jetzt hier nicht, es klingt jetzt so, als wäre es eine reine Höflichkeitsfloskel, aber den finde ich halt von den jungen Leuten so, wenn ich jetzt überlege, die letzten Jahre gab es jetzt nicht viele. Das ist auf jeden Fall ein Künstler, den ich halt wohlwollend und positiv wahrgenommen habe. Ansonsten ist es echt immer so ein bisschen, ja, man kriegt das mit, aber es gibt wenig jetzt, was mich da so wirklich jetzt irgendwie, wo ich jetzt Fan bin. Aber kann auch damit zusammenhängen, dass ich einfach jetzt langsam so ein Gargamel werde, der, oder was heißt werde, wahrscheinlich war das immer schon so. Es ist tatsächlich so, ich kriege hier und da was mit, um die Frage zu beantworten, aber ich bin jetzt nicht so da, dass mich da wahnsinnig was vom Hocker haut.
Ja. Das Schöne ist ja aber auch, am Ende, du findest trotzdem in der gleichen Playlist statt. Was das für dich bedeutet und wie du dich damit fühlst, das ist deine Sache. Wir wollen aber genau das haben. Und deshalb kommen Freitag, 27. Oktober hiermit raus. Das heißt, die neue Playlist ist bereits da, denn die Songs, die wir ausgewählt haben, sind aus der letzten Woche Playlist. Die müsst ihr dann so suchen. Wenn wir dann aber eure Songs gewählt hätten, jetzt kriegst du den Promo-Part, den du nochmal haben wolltest. So, was kommt denn da von euch beiden? Wer wird gedisst? Welche Systemkritik wird angesetzt? Welche Samples mussten geklärt werden?
Samples zum Glück nicht, aber Sneak Diss kommt bei mir diesen Freitag. Ist eben genau das, was viele halt gar nicht mehr in meiner Generation machen. Sich eben denken, ich halte mich da komplett raus. Aber ich habe jetzt einfach mal, ich fand dieses Jahr so ein Deutschrap, weiß ich nicht, also so in bestimmten Bereichen sehr verzweifelnd. Und man wird ja selber auch älter und man sieht so bestimmte Leute, die halt irgendwie Moves bringen, die man gar nicht versteht, die irgendwie auch ein bisschen die Szene in den Dreck ziehen. Und das habe ich da angesprochen, aber ohne Namen zu nennen halt. Das ist so das Ding. Aber das Interessante im Song ist halt, dass der Sneak Diss heißt, aber eigentlich sind es keine Sneak Disses, weil jeder weiß, wer gemeint ist. Aber ich mache halt kein Name-Dropping. Ich habe auch keinen Bock auf Anwälte und so. Aber sowas halt, ne, so ein Kommentar mal, was dieses Jahr im Deutschrap so passiert ist. Und das macht halt eigentlich kaum mehr in meinem Alter. Aber irgendwie gehört das für mich manchmal dazu. Ich bin gespannt, ob da irgendwas folgt daraufhin. Aber so ist es halt auch Teil der Competition. Das finde ich dann irgendwie auch in Ordnung. Und das habe ich mir immer nicht nehmen lassen. Genau.
Ja, klingt sehr vielversprechend.
Genau, bei mir kommt heute 0 Uhr eine weitere Auskopplung aus dem im Grundalbum raus. Das ist der Song Triggerwarnung mit Samy Deluxe. Da steht natürlich wie immer die Zerstörung des Patriarchats im Fokus. Das ist natürlich klar. Wir haben halt einfach auch Bock gehabt. Also wir hatten ja letztes Jahr viel zu tun miteinander und wir hatten halt irgendwie Bock, irgendwie mal so einen Song zu machen, wo schon Battle-Lyrics, ne, und aber viel mit Abwechslung. Also es ist tatsächlich ein jetzt wahrscheinlich nichts für die großen Playlisten, aber halt ein geiler Song mit technisch ja, so ein Rap-Song halt, ne? Und irgendwie dachte ich, das passt, da kommt morgen auch ein Video raus und ich freue mich schon auf das Feedback. Die Liebe. Ich brauche wieder eine Dosis Liebe.
Die Sucht.
Ja, cool, mal Nico, wie wir die bei unseren Songs der Woche aufteilen.
Ja, dann bin ich mir gespannt.
Wer da wen nimmt.
Ja. Ach, dann dürfen wir ja, ne?
Ja.
Ah, das ist ja ganz schlau eigentlich. Das Ding ist, weißt du, ich habe halt während des Interviews mit Morlock 4 Vinyls für mich ganz alleine geschenkt bekommen.
Geht ja nicht anders.
Dann muss ich wohl, ne? Das war ja quasi.
Aber die Comics kannst du ruhig an die Redaktion verteilen.
Ja, die kopiere ich denen auf dem Kopf.
Denn in jedem am Grundalbum ist ein Comic von meinem guten Freund Pablo Parra, der einen Song bebildert hat. Und da hast du ja davon jetzt 3, glaube ich.
Du bist einfach ein verrückter Typ. Aber ich so mag
diese Schnitte. Mega geil, Alter. Hä? Sowas ist mega geil, um nochmal zu sagen, wegen Kunst natürlich. Sowas macht natürlich dann mega Spaß. Das ist ja richtig sick.
Ja, siehst du. Und das sollte dir Vorbild sein für das, was du in deiner Karriere noch draus machst.
Genau.
Ich hoffe, jeder hat hier was gelernt heute, auch ihr da draußen. Würde mich persönlich sehr freuen, denn dann haben wir unseren Bildungsauftrag hier erfüllt. Yannick, danke fürs Zusammenstellen der Schulklasse für heute.
Gerne,
und die beiden Herrschaften, viel Erfolg für alles Weitere.
Danke.
Wir sehen und sprechen uns.
Peace.
Ihr steht so am Mikrofon, als ob ihr noch was sagen wollt, aber keine Schlussworte. Deswegen von mir. Das war der Backspin Stammtisch. Vielen Dank. Bis nächste Woche. Tschüss.
Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert.
Ich auf dem Stammtisch.
Stammtisch, wer dabei bleibt, am Tisch.
Ich bin Stammtischphase.
Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen.
Ich heule mich an meinem Stammtisch aus.
Backspin. 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 Backspin.